Ich bin ein langjähriger Einwohner von Colorado und vor etwa 15 Jahren zog ich in eine kleine abgelegene Stadt namens Grand Junction. Einige von euch kennen den Namen vielleicht, aber ich vermute, viele haben ihn noch nie gehört. Es ist größtenteils eine Arbeiterstadt, die die südwestliche Ecke des Bundesstaates versorgt. Ich habe mich in diesen Ort verliebt und ihn mein Zuhause für immer genannt. Ich habe in einem kleinen Familiengeschäft in der Innenstadt von Grand Junction gearbeitet, wo jeder jeden kennt. Wie jede ländliche Gemeinde haben wir unsere Jahreszeiten und der Rest des Jahres ist ein wenig ruhig. Es ist das Treiben der Einheimischen, das Dröhnen der Züge, die durch die Stadt fahren. Hier scheint die Zeit ein wenig langsamer zu vergehen, wenn man es zulässt. Fast wie ein Ort aus einem Märchen. Das ist einer der Gründe, warum es für mich so einfach war, mich hier einzuleben. Unter den vertrauten Gesichtern fiel eines besonders auf. Warren Barnes, der Lesemann. Solange ich mich erinnern kann, war Warren ein fester Bestandteil unserer Gemeinschaft. Seine Freundlichkeit, sein Arbeitsethos und seine Liebe zu Büchern machten ihn zu einer geliebten Figur. Ich bin mir nicht sicher, wie lange er schon in Grand Junction gelebt hat, aber ich kannte Warren, solange ich denken kann. Es schien, als ob jeder in der Nachbarschaft seinen Namen kannte, seinen Zeitplan wusste und jeder war sehr freundlich zu ihm. Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen Obdachlosen gesehen, der so viel Respekt erhielt. Aber nachdem ich ein paar Gespräche mit ihm geführt hatte, verstand ich schnell warum. Er war wirklich ein lieber alter Mann. Es war wie ein Gespräch mit deinem Großvater oder so etwas. Er war immer in guter Stimmung, immer freundlich und immer hilfsbereit. Hätte er nicht ein so grausames Schicksal erlitten, hätte ich vielleicht gedacht, er sei ein Engel. Warrens tägliche Routine war so vorhersehbar wie der Sonnenaufgang. Er begann im Café, besuchte dann die Bibliothek und ließ sich schließlich in seiner Lieblingsgasse hinter dem Brautmodengeschäft nieder, umgeben von seinen wertvollen Taschenbüchern. Western waren seine Leidenschaft, aber er verschlang alles, von Geschichte über Thriller bis hin zur Philosophie. Sein Wissen war einfach überwältigend und Gespräche mit ihm konnten leicht stundenlang dauern. Als Ladenbesitzer verließen wir uns oft auf Warren für Arbeiten, Kisten tragen, Lastwagen entladen oder Besorgungen machen. Er sagte immer ja, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten. Seine Vergangenheit als Armeeveteran und seine Reisen hatten ihn geprägt. Aber es war sein Herz, das ihn wirklich besonders machte. Grand Junction hatte ihn adoptiert. Er war unser ganz eigener Warren geworden. Die Beziehung zwischen Warren und der Gemeinschaft war echt und stark. Es gab Mary, die Bäckerin, die ihm frisches Brot und Gebäck aufhob, Jake, den Besitzer des Eisenwarengeschäfts, der ihn für handwerkliche Arbeiten einstellte, und Rachel, die Bibliothekarin, die immer neue Bücher für ihn beiseite legte. Wir alle kümmerten uns um Warren, und er bedankte sich mit seiner Freundlichkeit und Hingabe. An einem Sonntag im Jahr 2021 tauchte Warren nicht auf. Bis zum späten Vormittag wussten alle Ladenbesitzer und Arbeiter in unserer Straße, dass etwas nicht stimmte. Aber wir wussten nicht, wie schlimm es wirklich war. Zuerst warteten wir alle, aber bis zum Mittag riefen einige Leute, die Warren etwas besser kannten als ich, bei der Polizei an. Es ist schwer, jemanden zu finden, der kein Zuhause hat. Und offensichtlich brauchen die Behörden mehr Verdachtsmomente, bevor sie eine Vermisstenanzeige für einen Obdachlosen herausgeben. Trotzdem gefiel uns nicht, was wir hörten. Die Frau, die das Brautmodengeschäft auf der anderen Straßenseite besaß, sagte, dass jemand Warrens Brieftasche in der Nähe der Bootsrampe gefunden hatte. Das war ziemlich weit weg von den Orten, an denen Warren sich normalerweise aufhielt. Und wie bereits erwähnt, hielt er sich an einen ziemlich festen Zeitplan. Die Frau fuhr an diesem Tag los, um sich mit den Ermittlern in der Nähe des Flusses zu treffen, um ihnen zu helfen und eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was mit ihm passiert sein könnte. Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch schon viel zu spät. Niemand von uns wusste, wie schlimm die Situation wirklich war, zumindest nicht, bis Warrens Körperteile entlang des Flusses angespült wurden. Arme, Beine, Stücke seines Torsos. Sie trieben einfach so entlang, strandeten unter der Brücke am Stadtrand in der Nähe der Bootsrampe, wo man auch seine Brieftasche gefunden hatte. Wir waren alle geschockt, absolut fassungslos. Ihr müsst verstehen, das war nicht einfach nur ein Obdachloser. Das war jemand, dem ich jeden Morgen 10 Jahre lang Guten Morgen gesagt habe. Jeden einzelnen Tag fegte dieser Mann die Stufen vor meinem Geschäft oder brachte mir Blumen, die er in der Gasse gefunden hatte. Ein wahrhaft freundlicher, rücksichtsvoller Mensch. Und jemand nutzte die Dunkelheit der Nacht, um ihn in Stücke zu schneiden. Jemand hatte ihn gezielt ins Visier genommen. Das spürte ich tief in meiner Seele. Wie sonst hätte so etwas einem so angesehenen Mitglied unserer Gemeinschaft passieren können? Wenn ich nun über Warrens Leben nachdenke, wird mir klar, wie sehr er unsere Gemeinschaft bereichert hat. Seine Liebe zu Büchern und zum Lernen inspirierte uns und seine Bereitschaft, anderen ohne Gegenleistung zu helfen, erinnerte uns an die Bedeutung von Freundlichkeit. Seine Präsenz war immer da, wie ein stetiger Herzschlag. Sie ließ uns sicherer und verbundener fühlen. Aber wie alles Gute war auch Warrens Leben nicht ohne Herausforderungen. Seine Obdachlosigkeit war ein ständiger Kampf. Wir taten unser Bestes, um ihn zu unterstützen, boten ihm einen Platz zum Schlafen an oder halfen ihm, Ressourcen zu finden. Aber Warren beschwerte sich nie, verlangte nie mehr, als er brauchte. Er war zufrieden mit seinem einfachen Leben, umgeben von Büchern und Freunden. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, ob man ihn wirklich obdachlos nennen konnte, denn er nannte Grand Junction sein Zuhause und wir nahmen ihn so, wie er war. Während die Sonne über Grand Junction untergeht, erinnere ich mich an Warrens Lächeln, sein Lachen und seine ansteckende Begeisterung. Er hat es nicht verdient, ein solches Schicksal zu erleiden, und es gibt mir eine seltsame, entfernte Genugtuung zu wissen, dass sein Mörder gefasst wurde. Hätte es keine Gerechtigkeit gegeben, hätte ich vermutlich nie wieder ruhig schlafen können. Mein Freund, mein Nachbar, ausgeweidet und zerstückelt in der Dunkelheit der Nacht, ohne dass jemand da war, um ihm zu helfen. Ich wünschte, seine letzten Momente wären nicht so furchteinflößend gewesen. Lasst uns nun die Erinnerungen an Warren Barnes, den Lesemann, der so viel Freude und Licht in unser Leben brachte, in Ehren halten. Seine Geschichte ist vorbei, aber heute wollen wir seinen Geist, seine Freundlichkeit und seine Liebe zum Leben ehren. Warren, wir vermissen dich jeden Tag. Ich habe lange in Grand Junction gelebt und das Verbrechen, das vor ein paar Wintern geschah, war eines für die Geschichtsbücher. Es passiert nicht viel hier und ich gebe zu, dass die Kriminalitätsrate in unserer Stadt etwas höher ist als im Rest des Bundesstaates. Aber das liegt nur daran, dass wir eine Durchgangsgemeinde für benachbarte Staaten sind. Viel Drogenschmuggel hier, einige Einbrüche, aber nicht viel direkter Mord. Solche Dinge bleiben uns lange im Gedächtnis, meist bis das nächste passiert. Ich selbst bin ein alter Mann, der allein in einer ruhigen Straße lebt. Das Kohnhaus war nur eine weitere vertraute Fassade, aber ihr Sohn Brian war eine andere Geschichte. Ich bemerkte seltsames Verhalten von ihm. Manchmal ging ich nach draußen und sah ihn in seinem Garten stehen und einfach ins Leere starren. Es war seltsam, und das erste Mal, als ich das sah, rief ich seinen Namen, um Hallo zu sagen. Er reagierte überhaupt nicht. Er wirkte nicht abwesend oder nicht da, sondern tief in Gedanken über etwas versunken. Ich schob es darauf, dass er ein introvertierter Junge war. Aber im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre sah ich ihn das ziemlich oft machen. Aber nie, wenn jemand anderes in der Nähe war. Das war etwas, das er nur tat, wenn er ganz allein war. Dann kam der Missbrauch von Tieren. Ich habe das persönlich nur einmal gesehen, aber der Junge ging auf Hunde und Katzen in der Gemeinde los. Ich weiß nicht, ob er sie tötete, aber immer wieder, wenn er dachte, niemand sah zu, gab er ihnen Faustschläge oder Tritte. Einmal warf er sogar Steine nach ihnen. Ein paar Mal ging ich hinaus, als würde ich den Müll rausbringen, nur um ihm zuzurufen, er solle aufhören oder nach Hause gehen. Er winkte mir zu, verhielt sich völlig normal, als hätte er nicht gerade den Hund eines Fremden mit einem Stein geschlagen. Als ich ihn darauf ansprach, sagte er nur, er habe einen schlechten Tag gehabt und wollte nicht, dass der Hund ihn angreift. Er behauptete, das Tier habe ihn in der Vergangenheit ein paar Mal gebissen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war nicht mit ihm verwandt und wollte mich nicht einmischen. Das andere, was auffiel, war, dass Brian eigentlich ein ziemlich kluger Junge war. So seltsam und verschroben er auch wirkte, er hatte seine Familie und sogar einige Lehrer an der Schule um den Finger gewickelt. Er konnte lügen wie der Beste und war in der Lage, misstrauische Erwachsene völlig von seiner Spur abzubringen. Ich glaube, der Junge war autistisch oder behauptete es zumindest und wusste das geschickt für sich zu nutzen. Das machte ihn auf eine seltsame, unheimliche Art fast charmant. Er erwähnte beiläufig, wie viele Liter Blut ein menschlicher Körper enthalte, als ob wir über das Wetter sprächen. Er konnte sich aus nahezu jeder Konsequenz herausreden oder sogar einfachen Aufgaben entziehen. Ich sah ihn das ständig mit seinen Eltern oder Erwachsenen in der Nachbarschaft machen. Brian schaute einem direkt in die Augen und erzählte die logischste, überzeugendste Lüge, die man je gehört hatte. Und man glaubte ihm, weil man dachte, wie könnte ein Junge aus der Sonderpädagogik so gerissen sein? Nun, er war es. Tatsächlich war Brian äußerst intelligent und sehr manipulativ. Ein Blick auf die Aussagen seiner Mutter würde jedem alles sagen, was man wissen müsste. Es begannen Gerüchte, sich in der Stadt zu verbreiten. Andere Nachbarn erzählten mir von Brians Disziplinarproblemen in der Schule, Mobbing, sogar körperliche Gewalt gegen seine Mitschüler. Ich fühlte eine gewisse Mitschuld, weil ich sein erratisches Verhalten beobachtet, es aber nie gemeldet hatte. Aber es ist schwer, sich in die Angelegenheiten anderer Leute und ihrer Kinder einzumischen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir jemand aus unserer Straße erzählte. Dessen Kinder gingen mit Brian zur Schule. Der Junge war sehr bösartig. Wenn er hörte, dass ein Schüler in seiner Klasse zu Panikattacken neigte, tat er alles in seiner Macht Stehende, um eine auszulösen. Er baute Modellwaffen aus Materialien, die er in der Schule fand, und benutzte sie dann, um sich an Schülern mit besonderen Bedürfnissen zu vergehen, immer dann, wenn niemand hinsah. Hinter den Schulgebäuden, in verlassenen Fluren oder sogar im Schulbus. Es waren einige der grausamsten Dinge, die ich je gehört habe. Der Missbrauch von Menschen, die Brian für unterlegen hielt. Eines Tages folgten zwei Jungen Brian nach der Schule nach Hause. Alle drei gingen, aber man konnte deutlich erkennen, dass Brian versuchte, diesen Jungs zu entkommen. Er rannte in sein Haus, schlug die Tür hinter sich zu und die Jungen warfen Steine gegen die Tür, riefen ihm Beleidigungen zu. Sie schrien, »Komm raus, Freak!« Als ich andere Nachbarn danach fragte, bestätigten sie, dass Brian oft in der Schule gehänselt wurde. Es schien also eine Art Hin und Her zwischen den Schülern zu geben. Ich fühlte mich seltsam dabei, Brian weiter zu beobachten. Es fühlte sich nach typischem Verhalten von Teenagern an. Schließlich war es in meiner eigenen Jugend genauso. Kinder waren schon immer gemein zueinander. Also ließ ich es bleiben. Ich dachte mir, Kinder würden eben Kinder sein. Dann begannen die Polizeibesuche im Haus der Coes. Zuerst ging es um einen Vorfall mit einem Auto, das mitten in der Nacht am Bootsanleger gefunden wurde. Ich sah Brians Eltern wegfahren und später mit ihrem Sohn zurückkehren. Es war sehr spät in der Nacht oder früh am Morgen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich erinnere mich nur an das Geräusch des Motors und die Scheinwerfer, die durch mein Fenster schnitten. Die Polizei kam öfter und ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war das Verschwinden eines Obdachlosen. Die Leute in der Innenstadt berichteten, dass Warren Barnes, ein bekannter und geliebter Teil der Gemeinschaft, plötzlich nicht mehr auftauchte. Man rief sofort die Polizei. Zuerst machte ich mir keine Gedanken. Ich hatte keinen Grund, die Ereignisse miteinander in Verbindung zu bringen. Aber dann hörte ich eines Tages seltsame Geräusche aus dem Haus der Coes, gedämpfte Schreie oder Weinen. Innerhalb einer Stunde traf die Polizei ein und Brian wurde abgeführt. Sie befragten ihn kurz in der Einfahrt. Ich konnte ihn von meinem Wohnzimmer aus sehen. Er stand wie erstarrt da, beantwortete die Fragen, aber es wirkte gezwungen, als wäre er unwohl. Es ist schwer zu sagen. Die Wahrheit traf mich wie ein Schlag. Brians Auto war aus dem Fluss gezogen worden und in demselben Gebiet hatte man Warrens Brieftasche gefunden. Bald darauf kam die Nachricht, dass Brians Mutter beim Aufräumen seines Zimmers eine grausige Entdeckung gemacht hatte. In einer großen Plastikbox fand sie einen menschlichen Kopf und Hände, die doppelt in Plastiktüten eingewickelt waren. Die Ermittler bestätigten später, dass es sich um Warren Barnes handelte. Brian war ein Mörder. Ein Mörder, der direkt in meiner Nachbarschaft lebte. All dieses seltsame Verhalten, das ich so lange ignoriert hatte, all diese bizarren Kommentare, es hatte alles auf eine düstere Wahrheit hingedeutet. Brian hatte schon sehr lange über Gewalt nachgedacht, vielleicht so lange, wie ich ihn kannte. Als Nachbar hätte ich sein nächstes Opfer sein können, ein alter Mann, allein und hilflos. Mir wurde klar, dass ich einem schrecklichen Schicksal nur knapp entgangen war. Bis zum Ende jener Woche las ich in den Nachrichten, dass der Großteil von Warren Barnes' Körper entlang des Flussufers gefunden worden war. Teile von ihm waren unter der Brücke zurückgelassen worden, unter der er geschlafen hatte. Es schien, als hätte Brian viel über seine Taten nachgedacht. Aber als es darum ging, seine Spuren zu verwischen, war er nachlässig gewesen und hatte sich auf seine Fähigkeit verlassen zu lügen. Gott sei Dank funktionierte das für ihn nicht und ich hoffe, ich werde ihn nie wiedersehen. Ich persönlich kannte Warren Barnes nicht, aber ich kann mir vorstellen, was für ein Mann er war. Sein Schicksal war grausam. Ermordet, während er unter einer Brücke schlief, zerstückelt und wie Müll zurückgelassen. Der Gedanke jagt mir einen Schauer über den Rücken und ich hoffe, dass dieser Mann auf der anderen Seite Frieden findet, da seine letzte Nacht bestimmt nichts war, woran er sich erinnern wollte. Aus den Erzählungen der Einheimischen hörte ich, dass Warren Brian immer wieder fragte, »Warum? Warum? Warum tust du das?« Dieser Gedanke macht mir eine Gänsehaut. Es ist eine Mischung aus Erleichterung und Schrecken, zu wissen, dass ich nicht mehr neben einem Mörder lebe. Aber die Erinnerung an Brians seltsames Verhalten, seine kryptischen Kommentare und das grausame Schicksal von Warren Barnes werden mich für immer verfolgen. Ich frage mich, welche anderen Geheimnisse hinter verschlossenen Türen verborgen liegen. Wie viele andere Monster leben unter uns und warten nur darauf zuzuschlagen? Ich bin besonders dankbar für Brians Eltern, die keine Mühe scheuten, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Zu oft, wenn Familien in solch diabolische Angelegenheiten verwickelt sind, tun sie alles, um sicherzustellen, dass keine Gerechtigkeit geschieht. Aber Terry, Brians Mutter, rief die Polizei buchstäblich innerhalb von Minuten, nachdem sie die schreckliche Entdeckung gemacht hatte. Ihre Loyalität gegenüber der Gemeinschaft und ihr moralischer Kompass führten sie dazu, das Richtige zu tun. Ich glaube, die Dunkelheit, die in Brians Augen lauerte, das Böse, das ihn verzehrte, ist eine Erinnerung daran, dass das wahre Grauen in unserer Welt existiert. Und ich bleibe mit der Frage zurück, welche Schrecken warten noch in unserer Nachbarschaft? Welcher Schüler, Junge oder Mädchen wird der nächste Mörder sein? Es ist ein beängstigender Gedanke, aber einer, mit dem ich mich beschäftigen muss, weil es die Welt ist, die wir geschaffen haben und in der wir derzeit leben. Ich bin ein 46-jähriger Mann und würde nicht behaupten, dass ich ein Leben voller Gefahr und Intrigen geführt habe. Dennoch habe ich einige ungewöhnliche Jobs gehabt, bin viel gereist und habe interessante Lebenserfahrungen gesammelt. Außerdem habe ich einige seltsame Eigenschaften von meinem Vater geerbt, die offenbar verrückte, irre und Unruhestifter anziehen. Ich weiß nicht, ob es mein Aussehen ist oder irgendeine Art von Aura, aber wenn ich mich in einer Menge befinde und eine geistig instabile, obdachlose Person in der Nähe ist, könnt ihr darauf wetten, dass sie auf mich zukommt. Wenn ich den Leuten davon erzähle, denken sie oft, dass ich scherze oder übertreibe. Aber diejenigen, die lange genug um mich herum sind, merken irgendwann, dass alles wahr ist. Im Laufe der Jahre habe ich eine Sammlung von Geschichten angesammelt, die meisten davon humorvoll, seltsam oder einfach nur interessant. Aber ich habe auch ein paar Geschichten, die schlichtweg beängstigend sind. Heute möchte ich eine dieser Geschichten mit euch teilen. Bevor ich anfange, noch eine Anmerkung. Ich habe einige Details in die Geschichte aufgenommen, die auf den ersten Blick nichts mit dem Vorfall selbst zu tun haben. Der Grund dafür ist, dass ich denke, dass der Kontext und die Umgebung wichtig sind. Außerdem habe ich weitere Geschichten aus dieser schlimmen Zeit meines Lebens, die dadurch mehr Sinn ergeben werden. Das wird klarer, sobald ihr die Geschichte hört. Nun lasst den Spaß beginnen. Anfang der 2000er Jahre lebte ich in der Stadt Pittsburgh und arbeitete als Kreditmanager für ein Mietunternehmen. Ein paar Jahre zuvor hatte ich dummerweise mein Studium abgebrochen und lebte in einer Wohnung, die ich mir eigentlich nicht leisten konnte. Die Rechnungen stapelten sich und ich musste einen Job finden, der einigermaßen gut bezahlt wurde. Ein Freund kontaktierte mich und erzählte mir, dass er seinen Job aufgibt und die Firma einen Nachfolger sucht. Als er mir von dem Job erzählte, dachte ich naiverweise, die Firma würde Möbel und Geräte an Unternehmen für Veranstaltungen vermieten und nach Ablauf der Mietzeit würden die Dinge einfach zurückgegeben. Wie schwer konnte das schon sein? Nun, ich wurde eines Besseren belehrt. Nachdem ich eingestellt worden war, fand ich heraus, dass das Geschäftsmodell der Firma auf Mietkauf basierte. Sie machten sich die Bedürftigkeit von Menschen mit geringem Einkommen und Sozialhilfeempfängern zunutze. Die günstigen Mietpreise für Möbel, Fernseher, Stereoanlagen und Geräte waren verlockend für diejenigen, die sich solche Dinge sonst nicht leisten konnten. Aber was die Mieter nicht wussten, es dauerte Jahre, diese Dinge abzubezahlen und am Ende zahlten sie 10-mal mehr, als die Sachen eigentlich wert waren. Mein Jobtitel war eigentlich nur ein hübscher Name für einen Inkassobeauftragten. Wenn jemand nicht zahlen konnte oder sich weigerte zu zahlen, war es meine Aufgabe, ihn aufzuspüren und die Sachen zurückzuholen. Seltsamerweise ereignete sich der Vorfall, von dem ich euch erzählen werde, nicht während einer dieser verrückten Situationen bei der Rückholung in sozialen Brennpunkten. Er passierte hinter dem Laden und an meinem freien Tag. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Mietkaufgeschäfte wie dieses oft in oder in der Nähe von Problemvierteln zu finden sind. Sie befinden sich normalerweise in der Nähe von Pfandleihhäusern oder Spirituosengeschäften. Das Einkaufszentrum, in dem unser Laden war, lag zwar nicht direkt in einem schlechten Viertel, aber es war das nächstgelegene Einkaufszentrum zu den nahegelegenen Sozialwohnungen. Ich hatte Gerüchte gehört, dass der große Parkplatz des Einkaufszentrums ein Hotspot für Drogengeschäfte sei. Es war auch nicht ungewöhnlich, mehrere Polizeiautos mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Parkplatz zu sehen. Ob es sich dabei um Drogendeals oder vielleicht um Kleinkriminelle handelte, wusste ich nie. Da dies mein freier Tag war, wollte ich eigentlich nichts mit der Arbeit zu tun haben. Aber mein klappriger Van hatte Probleme mit dem Motor. Als meine Schicht am Vorabend endete, ließ ich den Van hinter dem Laden stehen und fuhr mit einem Kollegen, der in der Nähe wohnte, nach Hause. Der Plan war, am späten Morgen zurückzukommen, mit meinen Werkzeugen am Van zu arbeiten und ihn hoffentlich wieder zum Laufen zu bringen. Ich erinnere mich, dass es ein wunderschöner Sommertag war, etwas, das in Pittsburgh ziemlich selten ist. Zumindest war ich froh, dass ich nicht im Regen arbeiten musste. Der Bereich hinter dem Laden sah aus wie jede typische Ladezone eines Einkaufszentrums in den USA. Das Einkaufszentrum selbst war recht groß, etwa 300 Meter lang. Gegenüber der Ladezone befanden sich die Müllcontainer der Geschäfte. Dahinter gab es überwucherte Sträucher und Unkraut, dann Bahngleise und schließlich ein Waldgebiet, das sich entlang des Manaila-Flusses erstreckte. Unser Laden befand sich genau in der Mitte des Einkaufszentrums. Ich kam etwas später an, als ich wollte. Mein Van war hoch genug, sodass ich keinen Wagenheber brauchte. Also legte ich etwas Pappe auf den Boden und begann sofort mit der Arbeit. Es gab einige Dinge, die ich vorab erledigen musste, bevor ich das eigentliche Problem beheben konnte. Ich hatte also nicht alles auseinandergebaut, bis es schon Nachmittag war. Danach bewegte ich mich abwechselnd zwischen dem Fahrersitz und der Stelle unter dem Van. Die Stunden vergingen und bald begann die Sonne unterzugehen. Ich erinnere mich nicht genau, wie lange ich schon dort war. Aber ich saß gerade auf dem Fahrersitz und versuchte, den Van zu starten. Ich dachte, ich hätte das Problem fast gelöst. Als ich aus dem Van stieg, hörte ich in der Ferne Schritte, die auf mich zukamen. Ich stand auf und sah einen dünnen Mann etwa 70 Meter entfernt, der direkt auf mich zurannte. Im ersten Moment dachte ich, es sei seltsam, dass jemand an einem so abgelegenen Ort joggen würde. Aber ich dachte nicht weiter darüber nach. Als er näher kam, nickte ich ihm zu und sagte: "Hallo." Doch sein Gesichtsausdruck war purer Schrecken und Panik. Dieser Mann joggte nicht, er sprintete. Der Mann war jünger, als ich zunächst gedacht hatte, vielleicht Mitte 20. Er war lässig gekleidet, aber es waren definitiv keine Kleider, die man zum Joggen tragen würde. Komplett verwirrt stand ich einfach nur da und beobachtete, wie er an mir vorbeirannte in Richtung der Müllcontainer und dann hinter ihnen verschwand. Auch wenn das seltsam war, dachte ich mir nicht viel dabei. Es war nicht ungewöhnlich, seltsame Leute hinter dem Einkaufszentrum zu sehen. Ab und zu sogenannte Flussleute oder Obdachlose, die in der Nähe des Flussufers kampierten. Ich zuckte mit den Schultern und konzentrierte mich wieder auf meine Arbeit. Etwa 30 Sekunden später hörte ich erneut Schritte. Dieses Mal war es ein anderer Mann, der auf mich zulief. Er war größer, vielleicht Ende 30, hatte einen Bart und trug einen Hut. Irgendetwas an ihm war jedoch deutlich einschüchternder. Ich bin 1,88 m groß und wog damals etwa 100 Kilo. Die Leute sagten oft, ich sehe furchteinflößend aus, was bei meinem Job auch nötig war. Aber ein einziger Blick von diesem Mann reichte aus, um zu wissen, dass man sich besser nicht mit ihm anlegen sollte. Als er etwa 10 Meter entfernt war, rief er: "Wo ist er? Wo ist er hingelaufen?" Ohne zu zögern zeigte ich in Richtung der Müllcontainer. Im Nachhinein fühlte ich mich wie ein Schwächling, einfach zu tun, was dieser Fremde von mir verlangte. Aber es war seine Autorität und die Art, wie er sprach, die mich dazu brachten, sofort zu gehorchen. Das ist der Moment, an dem die Situation wirklich verrückt wurde. Zusammen mit dem bärtigen Mann, der leicht hinter mir ging, näherte ich mich den Müllcontainern, die etwa 25 Meter entfernt waren. Ich dachte, der dünne Mann sei längst verschwunden, wahrscheinlich tief im Waldgebiet in der Nähe des Flusses. Ich wollte dem bärtigen Mann nur grob die Richtung zeigen, in die er gelaufen war. Doch als wir näher kamen, bemerkte ich eine hockende Gestalt hinter einem der Müllcontainer. Plötzlich hörte ich den bärtigen Mann schreien: "Komm da verdammt nochmal raus!" Als ich mich umdrehte, sah ich, wie der bärtige Mann nur wenige Meter von mir entfernt stand und eine Waffe auf den dünnen Mann richtete. Wie versteinert stand ich da, unfähig zu begreifen, was da gerade geschah. Der dünne Mann stand zögernd auf und ging langsam auf den bärtigen Mann zu, der ihn packte und schrie: "Leg dich sofort auf den Boden!" Dann warf er ihn mit voller Wucht auf den Asphalt. Ich wurde aus meiner Erstarrung gerissen, als ich das Geräusch quietschender Reifen am anderen Ende des Einkaufszentrums hörte. Etwa 150 Meter entfernt sah ich einen Pickup-Truck, der um die Kurve schleuderte und mit voller Geschwindigkeit auf uns zufuhr. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich aus dieser Situation raus musste. Statt einfach nur dazustehen, rannte ich zurück zu meinem Van und versteckte mich dahinter. Ich sah, wie der Pickup-Truck nur wenige Meter vor dem dünnen Mann auf dem Boden zum Stehen kam. Drei bewaffnete Männer stiegen aus, zwei aus der Kabine und einer von der Ladefläche des Trucks. Alle waren wütend und schrien, jedes zweite Wort ein Fluch. Einer der Männer rief dem dünnen Mann zu, »Du hast es verkackt, Mann, du hast es richtig verkackt!« Zwei der Männer packten den dünnen Mann und zogen ihn vom Boden hoch. Sie schleppten ihn zur Ladefläche des Trucks und einer von ihnen brüllte mit gezogener Waffe, »Steig verdammt nochmal in den Truck!« Sie zwangen den dünnen Mann, sich mit dem Gesicht nach unten auf die Ladefläche zu legen, so dass man ihn von außen nicht mehr sehen konnte. Zwei der Männer stiegen in die Fahrerkabine, während die anderen beiden immer noch mit gezogenen Waffen auf die Ladefläche kletterten. Gerade als sie losfahren wollten, duckten sich die beiden Männer auf der Ladefläche, als wollten sie weniger auffällig wirken. Auch wenn ich ihre Waffen nicht mehr sehen konnte, war es offensichtlich, dass sie sie weiterhin auf den Kopf des dünnen Mannes gerichtet hatten. Der Truck raste davon und verschwand um die nächste Kurve. Für einen kurzen Moment stand ich einfach nur da, völlig fassungslos über das, was ich gerade gesehen hatte. Es war alles so schnell gegangen. Ab dem Moment, als der bärtige Mann die Waffe gezogen hatte, schien es, als wäre ich für ihn völlig unsichtbar geworden. Wer zur Hölle waren diese Leute? Mitglieder einer kriminellen Organisation? Drogenhändler? Oder vielleicht sogar Undercover-Agenten der DEA? Ich überlegte, ob sie vielleicht korrupte Polizisten waren. Doch wenn sie wirklich Gesetzeshüter gewesen wären, hätten sie sich doch als solche zu erkennen geben müssen, oder? Sie hätten sich wie Polizisten verhalten, vielleicht sogar Handschellen benutzt. Aber wenn sie Kriminelle waren, wirkten sie erstaunlich organisiert und schienen sich nicht im geringsten darum zu kümmern, dass ich Zeuge des Ganzen war. Nach diesen Gedanken rannte ich zurück in den Laden, um meinen Kollegen zu erzählen, was passiert war. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wer an diesem Tag da war, aber ich weiß noch, dass Sarah, die Rezeptionistin, und Mark, der Filialleiter, dort waren. Als ich ihnen alles erzählte, reagierten sie mit einem »Verdammt, das ist krass«, aber sie schienen die Schwere des Vorfalls nicht wirklich zu begreifen. Es war, als ob sie nicht so schockiert waren wie ich. Es war absolut verrückt für mich, wie unterschiedlich unsere Reaktionen waren. Sie konzentrierten sich einfach darauf, den Laden zu schließen, während ich gerade an vorderster Front in einem absoluten Chaos gestanden hatte. Vielleicht war es, weil alle in diesem gottverlassenen Laden so abgestumpft gegenüber dem Wahnsinn geworden waren. Sie waren es gewohnt, von den sogenannten Straßenhunden wie mir verrückte Geschichten zu hören. Nachdem ich ihre lauwarme Reaktion gesehen hatte, fasste ich mich wieder und ging nach draußen, um weiter an meinem Van zu arbeiten. Etwa eine halbe Stunde später sah ich zwei Männer langsam hinter den Müllcontainern entlanggehen, an der Grenze zwischen Asphalt und Unkraut. Gelegentlich hielten sie an und suchten in den Sträuchern und Büschen. Schließlich gingen sie auf die Bahngleise und suchten dort weiter, bevor sie nach ein paar Minuten einfach verschwanden. Nach diesem Vorfall hörte ich nie wieder von diesen Männern. Bis heute weiß ich nicht, warum ich das Ganze nie der Polizei gemeldet habe. Vielleicht hatte ich das Gefühl, dass sie irgendwie selbst beteiligt waren. Meine Theorie ist, dass die bewaffneten Männer Undercover-Polizisten oder DEA-Agenten waren. Vielleicht hatten sie einen Drogendeal inszeniert, den dünnen Mann überwacht und versucht, ihn zu verhaften. Oder der dünne Mann hatte den Braten gerochen und war deshalb geflohen. Vielleicht hatte er die Drogen irgendwo weggeworfen oder versteckt, weshalb die Männer später die Gegend absuchten. Das schien mir die plausibelste Erklärung zu sein. Trotzdem gibt es einen Teil von mir, der an allem zweifelt. Irgendetwas an der ganzen Sache fühlte sich einfach falsch an. Während der Vorfall mich nicht täglich verfolgt, bekomme ich manchmal ein schuldiges Gefühl. Es ist, als hätte ich den dünnen Mann verraten und ihn in den Tod geschickt. Leider, oder vielleicht auch zum Glück, werde ich es nie erfahren. Ich kündigte diesen Job fast ein Jahr später. Ich hatte 3 Jahre dort gearbeitet, aber gegen Ende merkte ich, wie ich immer zynischer, gemeiner und depressiver wurde. Ich wurde außerdem zum starken Trinker, unter anderem, und wusste, dass ich diesen Ort verlassen und einen neuen Weg finden musste, was ich zum Glück auch tat. Ich habe versucht, die Erinnerungen an diese Zeit meines Lebens zu begraben und zu vergessen, aber es gibt einige Vorfälle, die ich nicht vergessen kann. Wie die Zeit, in der ich fast aus einem Fenster im 2. Stock springen musste, oder die Zeit, in der ich mich vor dem psychotischen Ehemann einer Kundin verstecken musste. Wenn jemand Interesse an diesen Geschichten hat, hinterlasst einen Kommentar. Mein Leben ist heutzutage ziemlich beschäftigt, also könnte es etwas dauern, aber ich schreibe gerne und habe noch viel zu erzählen. Danke fürs Zuhören. Bevor ich meinen Job als Krankenschwester in einem echten Krankenhaus bekam, arbeitete ich in verschiedenen Jobs und Einrichtungen in meiner Heimatstadt, wo ich studierte. Dazu gehörten nahezu alle Seniorenheime, betreutes Wohnen oder Rehabilitationszentren. Wie Sie sich denken können, habe ich viel Zeit mit älteren Menschen verbracht. Für mich war dies nur eine Stufe auf der Karriereleiter, wenn man in der Medizin oder im Gesundheitswesen arbeiten wollte. Außerdem war es ein großer Vorteil für meinen Lebenslauf. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Nachtschicht im Oakwood-Altenheim. Die nervöse Energie, die Unsicherheit, die Angst vor dem Unbekannten. Ich hatte Geschichten über Nachtschichten gehört, wie sie einem den Kopf verdrehen, den Körper belasten und das gesamte Leben beeinflussen können. Aber ich brauchte den Job und war bereit, das Risiko einzugehen. Und natürlich gab es die gruseligen Geschichten, die man immer über Nachtarbeiter hört. Die schlimmsten Dinge passieren immer in diesen langen Nachtschichten. Durch die Natur meines Berufs und den häufigen Kontakt mit dem Tod habe ich natürlich Überzeugungen über Gott, das Jenseits und damit auch über Geister und Wesen entwickelt. Sie können es nennen, wie Sie wollen. Energie, Geister oder sonst etwas. Aber ich hatte Angst, Geister in den Fluren zu sehen, Geräusche zu hören, die nicht dort sein sollten. Solche Dinge. Es war rein in meinem Kopf, aber dennoch präsent. Als ich einstempelte, begrüßte mich meine Vorgesetzte Lisa mit einem warmen Lächeln. »Hey, willkommen zur Nachtschicht. Daran wirst du dich gewöhnen, ich verspreche es.« Sie zeigte mir alles, stellte mich den anderen Krankenschwestern und Pflegeassistenten vor. Sie schienen alle freundlich, einladend und erfahren zu sein. Ich fühlte mich erleichtert, in guten Händen zu sein. Lisa war wirklich nett und erinnerte mich an meine Mutter oder ältere Schwester. Ehrlich, freundlich, witzig. Sie machte kleine Scherze, um mich willkommen zu heißen. Dank dieser herzlichen Atmosphäre fühlte ich mich wohl und konnte eine Frage stellen, die mir auf der Seele brannte. »Ich habe eine Frage«, begann ich zögerlich. »Klar, was gibt's?«, antwortete Lisa. »Gibt es Geschichten darüber, dass es hier spuken soll?«, fragte ich. Sie sah mich mit einem lustigen Blick an und sagte, »Warum möchtest du, dass es spukt?« Ich schüttelte schnell den Kopf. »Nein«, sie lachte und sagte, »Gut, keine indianischen Begräbnisstätten, keine Poltergeister, keine Geister in der Lounge. Dieses Gebäude ist nicht alt genug und niemand, den ich kenne, hat jemals etwas gemeldet. Wir reden hier alle miteinander. Wir sind wie eine Familie und das ist einfach kein Thema.« Ich fühlte mich erleichtert. Ich erklärte ihr, dass ich noch nie eine Nachtschicht gemacht hatte und all diese verrückten Vorstellungen davon hatte, was passieren könnte oder was ich sehen würde. Lisa zuckte mit den Schultern. »Oder vielleicht gibt es einfach keine Geister. Komm, ich zeige dir, wo wir unsere Pausen machen.« Die ersten Wochen waren hart. Mein Körper hatte Schwierigkeiten, sich an den neuen Zeitplan zu gewöhnen, und ich ertappte mich dabei, wie ich während meiner Pausen eindöste. Aber mit der Zeit fing ich an, mich daran zu gewöhnen. Ich lernte, wie ich wach bleiben, mich konzentrieren und meine Zeit effizient managen konnte. Ich begann sogar, die ruhigen Stunden zu genießen, diese friedliche Atmosphäre und das Gefühl der Zufriedenheit, wenn ich eine weitere Nacht erfolgreich hinter mich gebracht hatte. Nach 6 Monaten war ich ein Profi. Ich kannte jeden einzelnen Bewohner mit Namen, jeden Medikamentenplan, jede Eigenart. Ich wusste, wie man schwierige Situationen meistert, wie man aufgebrachte Bewohner beruhigt und sie sogar zum Lachen bringt. Ich war ein Teil der Nachtschichtfamilie geworden, eine eng verbundene Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig unterstützten, um diese langen Stunden zu überstehen. Doch dann änderte sich etwas. Zunächst war es nur ein flüchtiger Blick aus dem Augenwinkel. Mrs. Jobba, eine liebe, aber gebrechliche Bewohnerin, wanderte im Schlafanzug den Flur entlang. Ich dachte mir nichts dabei und nahm an, dass sie ins Badezimmer musste oder vielleicht ein Glas Wasser holen wollte. Aber als die Nächte vergingen, sah ich sie immer häufiger, wie sie lautlos von Zimmer zu Zimmer glitt. Es war, als würde sie schlafwandeln. Ihre Augen waren offen, aber unfokussiert. Ich erwähnte es bei ein paar Kollegen, aber wir waren uns einig, dass es harmlos war. Nur Mrs. Jobar, die ihre nächtlichen Runden drehte. Wir machten sogar Witze darüber. Doch ihre nächtlichen Wanderungen wurden immer häufiger und intensiver. Sie huschte von Zimmer zu Zimmer. Ihre Schritte waren so leicht wie die einer Katze. Ich stand oft wie erstarrt da und beobachtete sie, bevor sie in der Dunkelheit verschwand. Es war zwar beunruhigend, aber nichts, was mir Angst einjagte. Es war einfach seltsam, jemandem zuzusehen, der offenbar die Kontrolle über seinen Körper verloren hatte. Trotzdem behandelte ich Mrs. Jobar nicht anders. Ich kann nicht betonen, wie liebenswert diese kleine alte Dame war. Eine der nettesten Personen, die ich jemals getroffen habe. Einige von uns waren jedoch besorgt, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass sie bald sterben würde. In einer Nachtschicht sah ich, wie Mrs. Jobar kurz ihr Zimmer verließ und dann wieder hineinging. Da ich annahm, dass sie diesmal wach war, steckte ich meinen Kopf hinein, um Hallo zu sagen. Zu meiner Überraschung war das Zimmer leer. Ihr Bett war unberührt, das Fenster geschlossen. Ich überprüfte sogar das Badezimmer, aber sie war nicht da. Jetzt fühlte ich mich ein wenig unwohl. Ich ging zurück zur Schwesternstation und fragte, »Hey, habt ihr Mrs. Jobar heute Nacht gesehen?« Rachel, die gerade Pause machte, antwortete, »Ja, vor etwa einer Stunde habe ich sie herumwandern sehen.« Ihre Stimme klang leise. »Ich weiß nicht, was mit ihr los ist.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich auch nicht, aber es fängt an, mich zu beunruhigen.« Rachel beugte sich vor, ihre Augen wurden ernst. »Glaubst du, da ist mehr dahinter als nur Schlafwandeln?« Ich zögerte. Ich wusste es nicht. Doch als ich in den dunklen Flur hinausblickte, hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Etwas, das bald zu einem Schrecken werden würde, der meine kühnste Vorstellungskraft übertraf. Ich hatte keinen Beweis, nur eine vage Intuition, dass etwas nicht stimmte. Vielleicht war es die gleiche Paranoia, die ich am Anfang meiner Arbeit verspürt hatte, die mich jetzt wieder einholte, aber etwas hatte sich in meinen Kopf eingenistet. »Also ich habe sie vorhin ihr Zimmer verlassen und dann schnell wieder hineingehen sehen«, begann ich zögerlich. »Aber als ich nach ihr sehen wollte, war sie nicht da. Es war seltsam. Ich habe sie vor einer Minute hineinlaufen sehen.« Rachels Augen weiteten sich. »Genau das Gleiche ist mir gestern passiert«, gestand sie. Ich konnte sehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Sie scherzte nicht. Ich bat sie, es zu erklären, und ihre Geschichte war fast identisch mit meiner. »Mrs. Jobar hatte ihr Zimmer verlassen«, nur um kurz darauf zurückzulaufen. Rachel war ihr nachgegangen, um nach ihr zu sehen, aber auch sie hatte sie nicht finden können. Stattdessen hatte Rachel Mrs. Jobar in einem anderen Flügel des Gebäudes entdeckt, an einem Ort, den die alte Dame in dieser kurzen Zeit unmöglich hätte erreichen können. Es war ein unmögliches Ereignis und Rachel hatte Angst gehabt, irgendjemandem davon zu erzählen. Als wir unsere Pause beendeten, überkam mich wieder dieses ungute Gefühl. Ich versuchte, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, doch meine Gedanken wanderten immer wieder zu Mrs. Jobar. Was trieb sie nachts dazu, in der Dunkelheit herumzuwandern? Ich stellte mir vor, dass es alte Erinnerungen waren, vielleicht verlorene Lieben, erwachsene Kinder oder verstorbene Familienmitglieder, die sie wachhielten. Der Gedanke machte mich traurig, aber auch ein wenig unruhig. Ich wusste, dass ich ein Auge auf sie haben musste, um sicherzustellen, dass sie nicht in Gefahr geriet. In den nächsten Tagen verlief alles normal, abgesehen von ihren nächtlichen Wanderungen. Es war ruhig und ich begann mich zu entspannen. Doch zu Beginn der nächsten Woche nahm alles eine seltsame Wendung. Als ich zur Arbeit kam, wartete meine Vorgesetzte Lisa vor der Tür auf mich. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Eine andere Nachtarbeiterin, Sarah, eine examinierte Krankenschwester, kam zur gleichen Zeit wie ich an und Lisa erklärte uns die Situation. »Also, hört zu, Leute«, begann Lisa mit leiser, ernster Stimme. »Wir haben ein ernsthaftes Problem mit Mrs. Jobar. Sie verhält sich seltsamer als sonst und wir müssen sie im Auge behalten.« Sarah und ich tauschten besorgte Blicke. »Was ist los?«, fragte ich. »Die Bewohner haben sich beschwert, dass sie ihnen nachts gruselige Dinge zuflüstert«, erklärte Lisa. »Wir müssen sicherstellen, dass sie nicht mehr herumwandert. Wenn sie aufsteht, bringt sie sofort zurück in ihr Zimmer. Ich kann keine weiteren Beschwerden bekommen.« Vor allem nicht so, wie es heute Morgen war. Sarah und ich nickten, unsere Gedanken rasten vor lauter Worst-Case-Szenarien. Die Schicht begann und verlief anfangs ruhig. Die Bewohner schliefen, die Flure waren leer und das einzige Geräusch war das Summen der Automaten. Ich entspannte mich langsam und dachte, dass Lisa vielleicht überreagiert hatte. Doch um genau 3 Uhr morgens sah ich, wie Mrs. Jobar aus ihrem Zimmer schaute. Ihre Augen waren auf mich fixiert, ein unheimlicher, unblinzelnder Blick. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken und ich fror vor Angst. Mein Herz begann wild zu klopfen. Das war neu. Sie hatte noch nie nachgesehen, ob jemand da war. Normalerweise lief sie einfach schweigend durch die Flure. Ihr Verhalten war anders. Bevor ich reagieren konnte, verschwand sie plötzlich den Flur hinunter. Ihre kleinen Füße klapperten leise auf dem Boden. Ich zwang mich, tief durchzuatmen und versuchte, mich zu beruhigen, doch meine Beine fühlten sich wie Wackelpudding an. Ich wusste, dass ich ihr folgen musste, aber die Angst lähmte mich. Ich fragte mich, ob sie vielleicht eine Art psychotischen Anfall hatte. Würde sie mich angreifen oder einen anderen Bewohner? Ich zwang mich schließlich aufzustehen. Meine Augen scannten den leeren Flur. Ich rief nach Sarah, doch es kam keine Antwort. Ich war allein. Ohne andere Möglichkeit schaute ich schnell auf die Überwachungsmonitore, die wir hatten, konnte aber nichts erkennen. Also entschied ich, sie zu suchen. Lisa hatte deutlich gemacht, dass wir sicherstellen mussten, dass Mrs. Jobar in ihrem Zimmer blieb. Sonst würden wir alle Ärger bekommen. Ich machte mich auf den Weg durch den Flur, mein Herz raste bei jedem Schritt. Wortwörtlich. Doch ich konnte Mrs. Jobar nirgendwo finden. Ich suchte jedes Zimmer, jede Ecke, aber sie war einfach verschwunden. Ich durchsuchte sogar andere Flügel des Gebäudes, die Abstellkammern, die Lounge und die Kantine. Es war, als ob diese Frau einfach nicht existierte. Schließlich kehrte ich in ihr Zimmer zurück, atemlos und mit pochendem Herzen. Und da saß sie, auf der Bettkante. Ihr Kopf zuckte wie eine Marionette an Fäden. Ich konnte es kaum glauben. Sie war die ganze Zeit hier gewesen? Es war unmöglich. Ich war die Flure auf und ab gerannt und hatte auf jede Bewegung geachtet. Es gab keine Möglichkeit, dass sie an mir vorbeigeschlichen war. Doch da saß sie. Ihr Kopf bewegte sich auf eine unnatürliche Art und Weise. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. »Mrs. Jobar, brauchen Sie Hilfe?«, fragte ich und versuchte, meine Stimme ruhig zu halten. Ihr Kopf drehte sich ruckartig, ihre Augen fixierten meine mit einer unnatürlichen Präzision. »Margaret ist nicht mehr hier«, erklärte sie mit einer tiefen, bedrohlichen Stimme. Dann drehte sie sich wieder zum Fenster und begann erneut, diese unheimlichen, klickenden Geräusche von sich zu geben. Es war, als wäre ich in meinen schlimmsten Albtraum geraten. Ich stürzte aus dem Zimmer, mein Herz hämmerte vor Angst. Ich fand Sarah und schleifte sie zurück zu Mrs. Jobars Zimmer. Meine Worte kamen in einem hektischen Schwall heraus, während ich versuchte, ihr alles zu erklären, was ich gerade gesehen hatte. Sarah tat ihr Bestes, mich zu beruhigen, aber nichts war wichtiger, als sie dazu zu bringen, mit mir ins Zimmer zurückzukommen. Als wir ankamen, war nichts ungewöhnlich. Mrs. Jobar lag friedlich in ihrem Bett. Ihr Gesicht wirkte ruhig und gelassen. Es war, als ob nichts passiert wäre. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Sie war so ordentlich zugedeckt, dass es aussah, als wäre sie die ganze Zeit über nicht einmal aufgestanden. Sarah blieb skeptisch, aber ich rief Rachel dazu, um sicherzustellen, dass sie meine Geschichte bestätigte. Nachdem wir uns gegenseitig unsere Erlebnisse geschildert hatten, waren wir uns einig. Etwas Seltsames ging hier vor. Für den Rest der Schicht blieben wir zusammen, unsere Augen immer wieder auf die Tür von Mrs. Jobars Zimmer gerichtet. Doch alles blieb ruhig. Als die Frühschicht eintraf, machten wir unsere letzten Kontrollen. Als wir Mrs. Jobar überprüften, war sie tot. Ihr Körper war kalt und steif, aber auf ihrem Gesicht lag das gleiche süße Lächeln, das sie die ganze Nacht getragen hatte. Wir hatten sie noch Stunden zuvor lebendig gesehen. Sie hatte sich sogar bewegt. Als die Sonne aufging, war sie lautlos gegangen und wir hatten es nicht einmal bemerkt. Ich fühlte eine Welle der Erleichterung, gemischt mit einer gesunden Portion Angst. Es waren ein paar unheimliche Nächte gewesen und jeder von uns hatte etwas Seltsames erlebt. Etwas, das wir uns nicht erklären konnten. Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Als ich verheiratet war und deutlich passender für den Job war, arbeitete ich als Barkeeperin in einer ziemlich ländlichen Gemeinde. Der Ort, an dem ich arbeitete, hieß The Red Bear und war eine Art Treffpunkt für die alten Hasen, die Tagelöhner und wirklich jeden, der kein Drama suchte. Wir hatten Live-Musik am Wochenende, Fischbraten freitags, all die kleinen charmanten Dinge, die man in einer Kleinstadt macht, um das Geschäft anzukurbeln. Ich war eine der wenigen Frauen, die dort arbeiteten. Der Red Bear war in unserer Stadt seit etwa 40 Jahren das Zentrum des Geschehens. Meine Mutter war damals eine der ersten Bedienungen und Barkeeperinnen gewesen. Es war eine coole Erfahrung für mich, in ihre Fußstapfen zu treten und dieselben Aufgaben zu erledigen, die sie Jahrzehnte zuvor gemacht hatte. Auch wenn wir keinen Anteil an der Bar besaßen, fühlte sich der Ort für uns besonders und voller Sentimentalität an. Ich freute mich fast jeden Tag auf die Arbeit. Dieser Ort hatte jedoch seine eigene Geschichte. Seltsame Dinge passierten dort. Und ich denke, das hatte etwas mit seiner Vergangenheit zu tun. Ehrlich gesagt, meine eigenen Erfahrungen sind ziemlich überzeugend. Weil es eine Bar war, waren einige von uns oft bis in die frühen Morgenstunden dort, um aufzuräumen oder andere Abschlussarbeiten zu erledigen. Das Gebäude war sehr alt, aus Backstein mit knarrendem Holz und vielen schattigen Ecken. Besonders im Dunkeln war es gruselig, und wenn man allein war, war es besonders unheimlich, selbst für mich. Das erste Mal, dass ich etwas über Geister oder was auch immer in diesem Ort sein könnte, hörte, war von meiner Mutter. Ich war damals ein kleines Mädchen, vielleicht 11 oder 12 Jahre alt. Meine Mutter kam von der Arbeit nach Hause, völlig verängstigt, blass, mit weit aufgerissenen Augen und schweißgebadet. Es brauchte einige Überredungskunst, aber schließlich erzählte sie mir ein paar Geschichten. Diese Erzählungen prägten mich, und als ich schließlich dort zu arbeiten begann, war für mich fest verankert, dass der Red Bear definitiv von Geistern heimgesucht war. Es gab jedoch nur Gerüchte, nichts wirklich Konkretes über die Geschichte des Ortes. Man sagte, dass dort jemand bei einem Streit um Glücksspiel ermordet wurde. Ein anderer erzählte, ein Mann habe seine Frau mit einem Stammgast betrogen und sei mit einer Schrotflinte in die Bar gekommen, um alle Gäste zu töten. Dann gab es noch die Geschichte von einer wütenden Frau, die in der Küche gearbeitet und angeblich das Essen vergiftet hatte, wodurch mehrere Menschen ins Krankenhaus mussten und ein paar im Leichenschauhaus landeten. All diese Geschichten waren jedoch nur Gerüchte und es gab kaum Beweise, die sie stützten. Das einzige seltsame Detail, das eine dieser Geschichten vielleicht bestätigte, war der Vorfall mit der Schrotflinte. Nachts, wenn die Lichter gedimmt waren und eine Band spielte, konnte man etwas Glitzerndes in den Wänden sehen. Lange dachten wir, es sei einfach nur Glitter. Doch eines Jahres, als Reparaturen an einer Wand durchgeführt wurden, erzählte uns der Handwerker, dass es definitiv kein Glitter war, sondern Vogelschrot, der im Holz steckte. Tatsächlich hatte jemand mindestens ein paar Mal in der Haupthalle geschossen. Wie dem auch sei, ich befand mich an einem dieser Abende allein beim Schließen, in der Dunkelheit. Das Gebäude war so alt, dass man den Strom in den Drähten summen hören konnte, wenn es leise genug war. Gruselig. Es hatte eine große Treppe, die zum Hauptraum führte und dann in den Speisesaal mündete. Links davon gab es einen kleineren Speisesaal und dahinter die Bar. Direkt hinter dem Hauptraum befanden sich die Küche, ein Bereich für schmutziges Geschirr und ein Lagerraum für Wäsche. Eine Hintertür führte zu einem Pfad, der zur Mülltonne führte. Es gab auch eine Treppe, die in den Keller hinunterführte. Stell dir den feuchtesten, gruseligsten Keller vor, den du dir vorstellen kannst. Fülle ihn mit marodem Holz, Beton, ein paar summenden Glühbirnen und einer Reihe von begehbaren Kühlschränken und einem Gefrierschrank. Dort lagerten wir zusätzliche Bierfässer, Trockenwaren und allerlei zufällige Dinge. Ein Mitarbeiter musste während einer geschäftigen Schicht 3, 4 oder sogar 5 Mal in den Keller gehen. Wenn man einer der Schließer war oder die Bestellungen erledigte, konnte man dort Stunden damit verbringen, alles zu organisieren. Es war ein Sonntag und der Ort war ein völliges Chaos. Ich hatte den ersten Teil der Schließung damit verbracht, alles aufzuräumen. Ich hatte noch nicht mit dem Nachfüllen begonnen, was mehrere Fahrten in den Keller bedeutete, um große Mengen an Servietten, Ketchup, Bierflaschen und allem Möglichen für den nächsten Tag hochzuholen. Jeder, der in der Gastronomie arbeitet, weiß, wovon ich spreche. Sonntagabend fühlt sich an, als würde man einem Leichnam neues Leben einhauchen, nur um ihn durch eine weitere Woche zu bringen. Der Betrieb von Freitag und Samstag verbraucht jegliche Vorräte, die man möglicherweise hat. Wie gesagt, dieser Ort war für mich wegen seiner Reputation ein Spukort. Aber als Angestellte dachte ich nicht oft darüber nach, es sei denn, es passierte tatsächlich etwas Seltsames. Es war nie wirklich in meinem Kopf. Wir waren nicht so, dass wir bei jedem Betreten eines Raumes ängstlich um die Ecke spähten. Es war ein Job und wir konzentrierten uns darauf. Ich war gerade bei meiner 3. oder 4. Fahrt nach oben, als ich es hörte. Schritte in der Küche. Ich war dabei, die Bierkühlschränke in der Bar aufzufüllen und hatte eine direkte Sichtlinie durch den Flur zu den Toiletten und in den ersten Teil der Küche. Es klang, als ob Turnschuhe auf den Fliesen quietschten, und dann hörte ich, wie die Schritte die Treppe zum Keller hinuntergingen. Ich schaute auf und lauschte, erinnerte mich dann aber daran, dass ich alleine war. Ich zuckte mit den Schultern und dachte, Es wäre wohl der Geist, der sich für die Nacht einrichtete. Es gab wirklich nichts, was ich dagegen tun konnte, außer mich zu beeilen und einfach so schnell wie möglich hier rauszukommen. Ich dachte mir, dass ich, wenn es zu seltsam werden würde, einfach abbrechen und am nächsten Morgen wiederkommen würde, um alles fertig zu machen. Ich lasse mich nicht mit den Toten oder was auch immer diesen Ort heimsucht, ein. Gerade als ich die letzten Bierflaschen in den Kühlschrank räumte, hörte ich, wie einer der begehbaren Kühlschränke geöffnet wurde. Die Griffe an den Türen waren diese großen, klirrenden Metallgriffe, die extrem laut waren, wenn man daran zog. Ich blieb für einen Moment stillstehen, aber dann wurde es wieder ruhig. Kaum hatte ich angefangen, die Pappkartons der Bierkästen zu zerkleinern, hörte ich, wie die Tür des Kühlschranks mit einem lauten Knall wieder zuschlug, und es fühlte sich an, als ob das ganze Gebäude erzitterte. Okay, Zeit zu gehen. Ich begann, die restlichen Aufgaben so schnell wie möglich zu erledigen. Ich zählte nicht einmal mein Trinkgeld, sondern warf es einfach in meine Handtasche und sparte es für später, wenn ich zu Hause war. Die Spülbecken wurden geleert, alles wurde abgeschlossen und gesichert. Alles, was ich noch tun musste, war die Hintertür zu verriegeln und die Lichter in der Küche auszuschalten. Inzwischen waren 10 oder 15 Minuten vergangen und nichts war mehr passiert. Die Bar kehrte wieder zu ihrer normalen, unheimlichen Atmosphäre zurück. Meine paranoide Anspannung von zuvor begann nachzulassen. Ich war immer noch aufgeregt, aber ich machte meine letzte Runde und fand ein paar Dinge, die ich im hinteren Bereich noch organisieren oder auffüllen musste. Ich machte den Fehler, meine Handtasche, die Banktasche und die Schlüssel auf den Tisch zu legen, während ich mich wieder in den Arbeitsmodus versetzte. Bevor ich es merkte, fand ich mich selbst auf dem Weg in den Keller wieder, um eine Kiste mit Getränkesirup für die Maschine im oberen Bereich zu holen. Außerdem musste ich die Lichter ausschalten. Der Besitzer des Gebäudes war sehr streng, was die Beleuchtung anging, da die Verkabelung so fehlerhaft war, dass er meinte, es sei wie eine Einladung für einen Brand. Ich konnte den Lichtschalter unten an der Treppe sehen, ebenso wie den Stapel mit den Sirupkisten. Ich konnte nichts Verdächtiges erkennen und hörte auch keine weiteren Schritte, also beschloss ich, alle Vorsicht über Bord zu werfen und ging diese verdammte Treppe hinunter. Als ich unten ankam, sah ich das Letzte, was ich sehen wollte. Die Tür des größten begehbaren Kühlraums stand weit offen. Dieser Kühlraum befand sich etwa in der Mitte des Kellers, zwischen dem ersten Kühlraum und dem Gefrierschrank ganz am Ende. Die Lichter waren an und ich war sowieso schon unten, also ging ich hinüber, um die Tür zu schließen. Gerade als ich den Griff in die Hand nahm und sie zuziehen wollte, bewegte sich etwas links von mir. Instinktiv drehte ich mich, um hinzuschauen. Zuerst sah ich nichts, nur die Bierfässer und ein paar zufällig herumliegende Säcke mit Reinigungstüchern, die dazwischen gestopft waren. Dann sah ich einen Schatten an der Wand vorbeiziehen, geworfen von der Glühbirne hinter der Tür, die ich in der Hand hielt. Ich hatte keine Zeit zu reagieren oder wegzulaufen, so wie ich es eigentlich wollte. Was ich nur als eine große, bedrohliche Schattenfigur beschreiben kann, trat schnell um die Ecke der Tür und direkt in mein Sichtfeld. Statt rückwärts wegzulaufen, fiel ich vor Panik einfach seitlich in den Kühlraum hinein. Es war in meinem Kopf der schnellste Weg, um Abstand zu schaffen. Der Kühlraum hatte diese Plastikvorhänge, die kalte Luft drinnen halten sollen. Als ich durch sie hindurchfiel, schlossen sie sich hinter mir. Ich kroch rückwärts und die Tür des Kühlraums schlug hinter mir zu. Ich stand dort für mindestens 5 oder vielleicht sogar 10 Minuten. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange es wirklich war. Ich lauschte nur der absoluten Zerstörung, die sich auf der anderen Seite der Stahltür abspielte. Ich konnte hören, wie Bierfässer gegen die Wände schlugen, Dosen herumrollten und Kartons zerrissen wurden. Es klang wie ein Schlachtfeld. Die Tür vibrierte gelegentlich, wenn ein besonders lauter Schlag zu hören war. Gleichzeitig begann ich selbst zu zittern, nicht nur vor Angst, sondern auch wegen der Kälte. Im Kühlraum waren es nur etwa 2 Grad Celsius. Nach einer Weile wurde es plötzlich still. Ich konnte es dort nicht länger aushalten. Ich ging zur Tür, drückte mein Ohr dagegen und lauschte. Nichts. Vorsichtig drückte ich den Griff, aber die Tür bewegte sich nicht. Etwas blockierte sie von außen. Zuerst bekam ich Panik und dachte, es sei dieses Schattenwesen, das die Tür verschloss. Aber dann erinnerte ich mich an das Chaos, das ich gehört hatte. Sicherlich lagen genug Bierfässer und Kisten auf dem Boden, um die Tür zu blockieren. Doch die Realität, dass ich hier möglicherweise erfrieren könnte, setzte sich wie eine kalte Decke auf meine Schultern. Ich begann, gegen die Tür zu drücken und zu stoßen, aber sie bewegte sich keinen Millimeter. Ich schrie so laut wie nie zuvor, mit einer solchen Anspannung, dass ich das Gefühl hatte, meine Zähne würden wackeln. Schließlich, nachdem ich erschöpft aufgab und versuchte, wieder zu Atem zu kommen, begann die Tür sich langsam zu öffnen. Als ich genug Platz hatte, schaute ich vorsichtig hinaus und sah, dass einige Fässer und Dosen die Tür blockiert hatten. Der gesamte Keller sah aus, als hätte ein Tornado ihn verwüstet. Ich kletterte aus dem Kühlraum, schlug die Tür hinter mir zu und rannte zur Treppe. Es gab keine Chance, dass ich das alles jetzt aufräumen würde. Ich beschloss, es am nächsten Morgen zu erklären. Ich war sicher, dass sie es verstehen würden. Schließlich hatten alle, die hier gearbeitet hatten, schon seltsame Erfahrungen gemacht, auch wenn keine so extrem war wie meine. Gerade als ich das Licht ausschaltete und die Treppe hinaufging, warf ich einen letzten Blick zurück. Ich schwöre bei Gott, dass ich diese Schattenfigur aus der hintersten Ecke treten sah, als würde sie sich genau in diesem Moment manifestieren. Und dann war es dunkel. Ich sprintete die Treppe hinauf, schnappte mir meine Handtasche und meine Sachen und rannte durch den Hauptraum und die große Treppe nach draußen. Am nächsten Morgen war alles schon aufgeräumt und jeder wollte wissen, was passiert war. Ich erzählte meine Geschichte und alle nickten, als hätten sie es erwartet. Mit dem Grad der Zerstörung, den ich hinterlassen hatte, dachten sie, es müsse etwas Drastisches gewesen sein, entweder ein Einbruch oder ein Geist. Zum Glück ist mir so etwas nie wieder passiert, aber ich habe mich auch nie wieder allein dort aufgehalten. Ich habe die Nachtschicht in mehreren verschiedenen Wasseraufbereitungsanlagen im Landkreis übernommen, in dem ich wohne. Ehrlich gesagt gibt es nicht viele von uns, die zertifiziert sind, diese Anlagen zu betreiben, sodass manchmal mehrere abgelegene Anlagen nur von einer Person oder einem Team verwaltet werden müssen. Das war auch in unserem Fall so. An diesem besonderen Abend war ich für zwei verschiedene Anlagen zuständig. In dieser Nacht arbeitete ich in der Anlage, die weit außerhalb der Stadt lag, entlang einer großen Autobahn, die zwei Städte miteinander verband. Jede Stadt war etwa 60 Meilen in die jeweilige Richtung entfernt. Diese Anlage war sehr ländlich gelegen und wurde oft mit einem Gefängnis verwechselt wegen ihrer abgelegenen Lage. Die Wasseraufbereitungsanlage erhob sich vor mir wie ein Monolith, ihre Stahl- und Betonwände schimmerten im Mondlicht. Ich stapfte durch die Dunkelheit, meine Stiefel knirschten auf dem Kiesweg. Das einzige Geräusch in der bedrückenden Stille. Der Stacheldrahtzaun schien sich um mich zusammenzuziehen, ein Gefängnis meiner eigenen Herstellung. Ehrlich gesagt, die Anlage hatte wirklich diese Gefängnis-Vibes. Große Scheinwerfer leuchteten den gesamten Außenbereich aus, das Hauptgebäude hatte an allen Seiten große Zugangstüren und der vollständig umschließende Stacheldrahtzaun war das Sahnehäubchen. Das ließ den Ort wirklich unnahbar wirken und trug auch zu dem Chaos bei, in das ich in dieser Nacht geraten bin. Wenn ich bei der Arbeit ankomme, muss ich die Kette entsperren, die das Tor geschlossen hält, und es wieder abschließen, nachdem ich hineingefahren bin. Niemand kann ohne Schlüssel auf das Gelände kommen, also habe ich mir angewöhnt, meine Wachsamkeit schleifen zu lassen. In dieser Nacht, wie auch an vielen Nächten zuvor, rollte ich in die Wasseraufbereitungsanlage und machte mir keine Mühe, auch nur eine einzige Tür hinter mir zu verschließen. Manchmal erfordert die Arbeit, dass ich oft rein und raus gehe, je nachdem, welche Messwerte überprüft werden müssen. Es war einfach bequemer, die Zugangstüren offen zu lassen. Schließlich gibt es hier eine 3 Meter hohe Stacheldrahtumzäunung, Lichter und Kameras überall. Und dann ist es nur eine Wasseraufbereitungsanlage. Hier gibt es nichts zu stehlen. Kein Tresor voller Bargeld, keine Goldbarren. An das Verschließen von Türen habe ich ehrlich gesagt nie gedacht. Ich war der einzige Wächter dieses Ortes. Die Nachtschicht war mein einsames Reich. Die Aufgaben waren Routine, aber die Isolation war erdrückend. Es fühlte sich an, als stünde ich wie ein Wächter auf Posten vor einer Festung des Wassers und wartete auf den Anbruch des Tages. Ich versuchte nicht, mich mit unnötigen Gedanken zu erschrecken, aber im Nachhinein wünschte ich, ich hätte es getan. Wäre ich etwas aufmerksamer gewesen, hätte ich vielleicht verhindern können, was mir in dieser Nacht passiert ist. Die Stunden zogen sich hin, jede Minute verstrich wie ein Countdown zu meinem eigenen Untergang. Meine Sinne wurden stumpf, meine Augen scannten die Schatten nach Bewegungen, meine Ohren lauschten nach dem leisesten Geräusch. Nichts, gar nichts. Die Nacht gehörte mir. Die Wasserstände und Anzeigen waren alle in Ordnung. Es war also die ruhige Zeit der Schicht. Ich holte meinen Nintendo DS heraus und begann ein Videospiel zu spielen, das mich damals beschäftigte. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wie lange ich gespielt habe. mindestens eine Stunde, weil ich auf die Uhr geschaut habe und überrascht war. Runter auf den Boden, war das nächste, was ich hörte. Mein Herz erstarrte, meine Muskeln froren vor Angst ein. Sofort gehorchte ich. Meine Augen waren auf die Gestalt gerichtet, die aus der Dunkelheit auftauchte. Er war wie ein Geist, eine gespenstische Erscheinung in zerlumpter Kleidung, seine Augen wild und verzweifelt. Ich konnte nicht glauben, dass das wirklich geschah, aber er drängte mich weiterhin, mich auf den Boden zu legen. Um mich zu beschleunigen, zog er eine Waffe hinter seinem Rücken hervor. Das dunkle Metall blitzte unter dem fluoreszierenden Licht. Das war real. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht wie, aber ich wurde überfallen. Ich legte mein Gesicht auf den Boden und er kam näher, durchsuchte meine Taschen und befahl mir, mein Gesicht unten zu lassen. Er hatte eine sehr tiefe, dröhnende Stimme und das Gewicht seiner Schritte auf dem Metalllaufsteg ließ mich vermuten, dass dieser Kerl mindestens 30 Kilo mehr als ich wog. Er war groß. Wie zur Hölle hatte er es geschafft, hereinzukommen, ohne dass ich es bemerkte. »Es tut mir leid, es tut mir leid«, murmelte er, seine Stimme kaum hörbar über das Pochen meines Herzens. »Ich wollte das nicht tun. Es klang fast reumütig. Aus irgendeinem Grund beruhigte mich das ein wenig, wenn auch nur geringfügig. Er klang weder wütend noch aufgebracht, nur verzweifelt nach dem, was er hier in der Wasseraufbereitungsanlage suchte. Er band meine Handgelenke und Knöchel mit Klebeband zusammen. Seine Hände zitterten wie Blätter während des gesamten Vorgangs. Ich lag dort hilflos, während er in meinen Sachen herumwühlte. Seine Augen glänzten mit einer Mischung aus Angst und Gier, pure Verzweiflung. Er durchsuchte alles, was ich hatte, achtlos, als ob er selbst nicht genau wüsste, wonach er suchte. »Bitte«, flüsterte ich, meine Stimme kaum hörbar, »tu mir nichts.« Er antwortete nicht, seine Augen fixierten sich auf die Waffe in seiner Hand. Ich beobachtete sie wie hypnotisiert, während er sie herumfuchtelte, sein Finger zitterte am Abzug. Der Lauf war auf nichts Bestimmtes gerichtet, mal die Wand, mal meinen Kopf. Er durchsuchte jede Schublade, jede Tasche, alles, was in Sichtweite war, bis er etwas fand. Ich hörte das vertraute Klingeln, Schlüssel, Autoschlüssel, um genau zu sein. Ich schaute hinüber und er hielt mein Schlüsselband in den Händen wie eine verdammte Trophäe. Es fühlte sich an wie eine Szene aus einem Film. Da begann alles Sinn zu machen. Sein heruntergekommenes Aussehen, die Wahl eines so abgelegenen Ortes. Dieser Typ musste schnell aus der Stadt verschwinden. Der Mann hatte nicht einmal Schuhe an, fiel mir auf, während ich auf dem Boden lag und darauf wartete, ob er mich gleich exekutieren würde. Doch so plötzlich, wie es begonnen hatte, war es vorbei. Er entschuldigte sich noch ein paar Mal, sagte, er hätte so etwas nie jemandem antun wollen und hoffte, ich könnte ihm vergeben. Wenig wusste er, dass ich währenddessen am Klebeband um meine Handgelenke gearbeitet hatte und kurz davor war, mich zu befreien. Er konnte das nicht sehen, da ich mich leicht zur Seite gedreht hatte. Ich sagte ihm einfach, geh, mir wird es gut gehen. Er fuhr in die Nacht hinaus und ließ mich allein und hilflos zurück. Ich lag dort, mein Geist raste, bis ich mich endlich befreien konnte. Während ich mich befreite, hörte ich den Motor seines Wagens in der Ferne am Tor. Dort stand er für etwa 10 Minuten, wahrscheinlich weil er die richtigen Schlüssel durchprobierte, um das Tor zu öffnen. Er wartete einfach, vielleicht um sicherzugehen, dass er nicht zurückkommen musste. Doch dann hörte ich das Geräusch der zuschlagenden Autotür und das Quietschen der Reifen, als er das Gelände verließ und auf die Autobahn fuhr. Ich zog das gesamte Klebeband von meinen Handgelenken und Knöcheln, machte schnell einen Körpercheck und fühlte, wie mein Herz so stark schlug, dass ich dachte, ich könnte einen medizinischen Notfall haben. Ich bin nicht besonders fit und dachte, ich könnte einen Herzinfarkt oder ein Aneurysma bekommen. Zittrig griff ich zum Telefon und wählte den Notruf. Meine Stimme war kaum hörbar, besonders bei dem lauten Pochen meines Herzens. Ich sagte ihnen, wer ich war, wo ich war und was gerade passiert war. Die Dispatcher waren sachlich, sagten mir, dass die Beamten auf dem Weg seien, ich keine Panik haben solle und bald jemand da wäre. Kein weiteres Wort. Das war irritierend, denn ich hatte gehofft, ein bisschen Rat oder zumindest etwas Mitgefühl zu bekommen. Die Polizei überflutete die Anlage mit ihren Sirenen und Lichtern, die für mich eine willkommene Erleichterung nach der Dunkelheit waren. Zum Glück hatte der Eindringling das Tor hinter sich nicht geschlossen, so dass sie direkt auf das Gelände fahren konnten. Ich winkte sie durch die Zugangstür herein und zeigte ihnen, wo alles passiert war. Der Raum war ein Chaos, nachdem der Typ alles durchwühlt hatte. Papiere und meine persönlichen Sachen lagen überall verstreut. Das Klebeband lag in einem Haufen an der Stelle, wo ich festgehalten worden war. Ich zeigte ihnen sogar die Kameraaufnahmen, die zeigten, wie der Mann kurz vor 3 Uhr morgens durch die Tür gekommen war. Sie untersuchten mich auf Verletzungen und nahmen dann meine Aussage auf. Sie waren sehr gründlich und suchten die gesamte Anlage nach möglichen Hinweisen ab, die zu einer Verhaftung führen könnten. Sie fanden es genauso seltsam wie ich, dass jemand mitten in der Nacht eine Wasseraufbereitungsanlage überfallen würde. Sie nickten nur, als ich sagte, dass er den LKW gestohlen hatte, als Fluchtfahrzeug, was irgendwie Sinn machte. Aber trotzdem, woher war er gekommen? Er hatte nicht einmal ein eigenes Fahrzeug hinterlassen, nicht einmal ein Fahrrad. Einige Beamte blieben bei mir, bis meine Ablösung kam. Dann wurde ich nach Hause geschickt. Die Manager wurden informiert und ich bekam ein paar Tage frei. Viel bürokratischer Kram, sehr langweilig. Ich bekam keinen Ärger und hatte etwas Zeit, mich zu erholen. Sie fassten den Kerl noch am selben Tag. Es stellte sich heraus, dass er aus dem Gewahrsam der Polizei in der nächsten Stadt entkommen war, bevor er eingebuchtet werden konnte. Ich weiß nicht wirklich die ganze Geschichte, woher er kam oder warum er ursprünglich festgenommen worden war. Aber wie ich bereits erwähnt habe, war die nächste Stadt etwa 55 Meilen entfernt. Dieser Mann muss tagelang durch die Wildnis entlang der Autobahn gelaufen sein und gehofft haben, dass ihm etwas begegnet. Sicher genug, diese Wasseraufbereitungsanlage muss für einen entflohenen Sträfling wie ein Leuchtturm in der Nacht gewirkt haben. Helle Lichter, ein großes summendes Gebäude mit Elektrizität, Wasser, geparkten Lastwagen und vielleicht sogar Ersatzkleidung in einem Spind. Das wäre für diesen Kerl alles, was er sich hätte wünschen können. Und mein dummes Verhalten, die Türen nicht abzuschließen, machte es ihm leicht. Dieser Typ brauchte nur 1 oder 2 Minuten, um über den Stacheldrahtzaun zu klettern. Und nachdem er das geschafft hatte, spazierte er buchstäblich einfach hinein und hielt mich wie aus dem Nichts in Schach. Zum Glück für mich war er in diesem Moment großzügig gestimmt. Er tötete mich nicht und schlug mich auch nicht, sondern hielt mir nur die Waffe ins Gesicht. Das ist übrigens eine Sache, die die Polizisten nicht herausfinden konnten, woher er die Waffe hatte. Wie dem auch sei, er entschied sich, sie nicht zu benutzen, und dafür bin ich zumindest dankbar. Als ich zur Arbeit zurückkehrte, blieben die Erinnerungen bestehen. Eine ständige Erinnerung an das Grauen, das ich in dieser Nacht erlebt hatte. Aber ich weigerte mich, mich davon überwältigen zu lassen. Ich arbeitete weiter, meine Sinne geschärft, mein Herz noch immer rasend von dieser Begegnung. Ich begann, mehr auf mich zu achten. Ich fing an, regelmäßig zu trainieren, die Türen abzuschließen und die Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die ich von Anfang an hätte ergreifen sollen. Trotzdem entwickelte ich eine ziemlich starke posttraumatische Belastungsstörung, nachdem ich in dieser Nacht fast erschossen wurde. Als ich jünger war und eher bereit, buchstäblich zu jeder Nachtzeit Geld zu verdienen, nahm ich einen Nebenjob als Uber-Fahrer an. Das war zusätzlich zu meinem Vollzeitjob im Einzelhandel. Hinter einem Verkaufstresen zu stehen und Verkäufe zu machen, brachte damals einfach nicht das nötige Geld ein. Und ich war nicht klug genug, mir einfach einen besseren Job zu suchen oder eine Gehaltserhöhung zu verhandeln. Stattdessen tat ich das, was so viele junge Berufstätige heute tun. Ich nahm einen zweiten Job an. Ich lebte in einer großen Stadt und fuhr ein schönes Auto, das ich liebte. Uber zu fahren schien also in meinem Kopf eine gute Idee zu sein. Das war vor etwa 10 Jahren, als die Firma bereits erfolgreich gestartet war und im ganzen Land für Aufsehen sorgte. Man hörte von Leuten, die 6-stellige Beträge verdienten, nur durch das Herumfahren von Menschen in ihrer Gemeinde. Leute, mit denen ich im Vorbeigehen sprach, erzählten mir alle dasselbe. Es sei einfach verdientes Geld, dass man sich in rauen Mengen verdienen könne. Ich kann nicht wirklich sagen, dass es das nicht war. Ich verdiente eine anständige Summe mit diesem kleinen Nebenjob, aber ich verdoppelte mein Einkommen nicht, wie ich gehofft hatte. Außerdem brachte mich das in einen neuen Zustand von Erschöpfung, weil ich auf Schlaf verzichten musste, um produktivere Uber-Schichten zu haben. Das bedeutete, dass ich ständig auf Achse war. Ich kam um 17 Uhr von meinem Einzelhandelsjob, schnappte mir schnell etwas zu essen und arbeitete dann bis etwa 2 Uhr morgens für Uber. Alles, was nach dieser Zeit kam, war, wie ich schnell lernte, nur noch Ärger. Das war damals, als Uber noch nicht die Protokolle hatte, die es heute gibt. Es war nicht ungewöhnlich, dass ziemlich wilde Sachen auf den Rücksitzen dieser Autos passierten. Ein halbes Jahr später hatte ich mich an diese neue Arbeitswelt gewöhnt. Ich wusste, wo die besten Gegenden für Abholungen waren und wie ich schnelle Wendungen für Absetzungen und Rückfahrten in die Innenstadt machen konnte. Wenn man die falsche Straße nahm, landete man auf der anderen Seite der Stadt, wo es viele Gewerbe- und Industrieparks gab, und man musste seltsame Umwege machen, die Zeit und Benzin kosteten. Es gab ein Krankenhaus in der Innenstadt, in dessen Nähe ich gelegentlich wartete. Es hatte große Parkplätze, auf denen ich einfach stehen und mein Handy checken konnte, ohne mir Gedanken über den Trubel des Verkehrs machen zu müssen. Ich konnte dort sogar ein Nickerchen machen, wenn ich wollte. Es gab auch diverse Fastfood-Läden und Convenience-Stores in der Nähe. Alles, um mich im Spiel zu halten. Gelegentlich trank ich einen Red Bull oder so etwas, aber das war nicht oft der Fall. Eines Nachts, während ich mich in dieser Redline-Phase befand, machte ich meine übliche Routine. Ich parkte beim Krankenhaus, während ich auf einen Fahrgast wartete. Es war eine ungewöhnlich ruhige Nacht und ich erwartete viele Fahrgäste. Also wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich hoffte, später in der Nacht mehr Geld zu verdienen. Also holte ich mir einen Energy Drink aus einem Automaten in der Lobby. Es brachte nichts. Ich setzte mich wieder auf den Fahrersitz, schaltete meine Lieblingsplaylist ein und schlief sofort ein. Ich war nicht lange eingeschlafen, aber es war ein tiefer, katatonischer Schlaf. Ihr kennt den. Mund weit offen. Sabbernd. Durch den Mund atmend. Ich sah einfach schrecklich aus. Es gibt kaum etwas, das ich mehr hasse, als das Gefühl aufzuwachen, wenn ich nicht hätte schlafen sollen. Mein Gehirn versucht sofort zu kompensieren. Ich kann keine Verbindungen herstellen, trotz all der Funken. Ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich bin, wer ich bin oder was ich dort tue. Es war einer dieser Momente. Ich erinnere mich, dass ich mich selbst wachgerüttelt habe, weil mein Kopf in einem komischen Winkel lag. Ich machte so eine Art stöhnendes Geräusch, als ich wieder in die Wachwelt zurückkehrte. Ich war immer noch in meinem Auto, es war immer noch Nacht und es lief dieselbe Playlist aus den Lautsprechern. Ich blickte auf die Uhr und sah, dass ich vielleicht nur 15 Minuten geschlafen hatte. Ich atmete tief durch die Nase ein und ließ mich dann wieder in den Sitz sinken. Ein kurzes Nickerchen war eigentlich perfekt. Angeblich gibt es einem mehr Energie als ein längerer Schlaf. Ich überprüfte mein Handy und sah, dass ich nichts verpasst hatte. Aber es gab eine Person in der Nähe, die ich aufgabeln und ein paar Dollar verdienen konnte. Ich nahm noch einen Schluck von meinem Getränk, checkte meine Spiegel und wollte den Wagen auf Parken schalten. Doch dann hielt ich inne. Etwas stimmte nicht in meinem Rückspiegel. Wenn ich mich nicht irrte, saß da jemand direkt hinter mir auf dem mittleren Sitz. Wir stellten Blickkontakt her. Ich drehte mich hastig um und tatsächlich, da saß ein Mann, keine 30 Zentimeter von mir entfernt. Ein kleines Lächeln erschien auf seinem Gesicht und er nickte leicht, als würde er anerkennen, dass ich geschlafen hatte. Es sah fast wie ein kleines Hallo aus seiner Perspektive aus. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte. Ein Teil von mir wollte anfangen, ihn anzuschreien, dass er aussteigen soll. Ein anderer Teil wollte sich hart geben. Und ein dritter Teil wollte einfach nur fragen, was er in meinem Auto machte. Dann sah ich nach unten und bemerkte, dass die Uber-App auf seinem Handy geöffnet war. Ich erinnerte mich an den Sticker in meinem Fenster, der darauf hinwies, dass ich ein Uber-Fahrer war und dass ich vor einem Krankenhaus geparkt war. Wahrscheinlich hatte dieser Typ eines der Gebäude verlassen, sich auf eine Straße begeben und dabei eine Fahrt gebucht. Er hatte mich zufällig gesehen. Der Anblick seines Handys half meinem Gehirn, ein wenig Kohärenz zurückzugewinnen und die Panik zu beruhigen. Also sagte ich einfach, »Hi, was machst du in meinem Auto?« Er antwortete nicht sofort, sondern blickte auf den Boden und dann an die Decke. Überall hin, nur nicht direkt zu mir. Ich zeigte auf sein Handy und sprach weiter. »Suchst du nach einer Fahrt oder so?« Er nickte. »Okay, halbwegs normal«, dachte ich. Ich erklärte ihm ausführlich, dass ich zwei Jobs arbeite, müde bin und einfach nur eingeschlafen war. Ich sagte ihm, dass ich ihn gerne mitnehmen würde, wenn er mir im Gegenzug eine gute Bewertung geben würde. Eine, in der nicht steht, dass ich in meinem Auto geschlafen habe. Wir lachten beide darüber. »Ich will in die Innenstadt«, sagte er und zeigte in Richtung Jackson Drive, einer Hauptstraße in der Gegend. Ich fragte ihn, wohin genau, und er gab mir eine vage Beschreibung. Es war irgendwo in der Nähe eines alten Musiklokals, das vor ein paar Jahren geschlossen worden war. Da ich die Gegend kannte, begann ich die Route. Wir machten ein bisschen Smalltalk, meistens über mich und darüber, wie ich eingeschlafen war. Der Typ stellte sich als Donovan vor. Er sagte, als er ins Auto gestiegen war, wollte er etwas sagen, sah aber, dass ich schnarchte und entschied sich einfach zu warten. »Ich schätze, ich danke dir dafür, dass du kein Verrückter bist«, sagte ich. »Ich hätte fast Panik bekommen, bevor ich die Uber-App auf deinem Handy gesehen habe.« Dann wurde mir plötzlich etwas klar. Donovan und ich waren nicht tatsächlich in der App verbunden. Er hatte keine Fahrt gebucht und ich hatte niemanden abgeholt. Ich warf ihm einen schnellen Blick durch den Rückspiegel zu und sagte, »Hey, ich habe gerade gemerkt, dass diese Fahrt nicht registriert ist. Kannst du mich schnell in der App finden?« Da schnaufte Donovan, schaute aus dem Fenster und sagte, »Oh, ich bezahle dafür nicht.« Ich lachte, aber er blieb still. Es wurde langsam unangenehm. Ich warf einen weiteren schnellen Blick nach hinten und realisierte meinen Fehler. Dieser Typ war nicht wie ein normaler Fahrgast gekleidet. Kein Business-Casual-Look, wenn ihr versteht, was ich meine. Seine Kleidung war schmutzig und zerrissen. Er trug nur einen Schuh und sein Gesicht war schmutzig und von der Sonne verbrannt. Neben ihm lag ein schmuddeliger Rucksack. Er war obdachlos. Das musste er sein. Während ich geschlafen hatte, musste ein Herumtreiber, der sich in der Nähe des Krankenhauses aufhielt, einfach in mein Auto geklettert sein, wahrscheinlich in der Hoffnung, darin schlafen zu können. Dann bemerkte ich bei meinem zweiten Blick etwas. Donovan trug ein Armband, die Papierart, die in Krankenhäusern für Entlassungen verwendet wird. Dieser Typ hatte wahrscheinlich eine Überdosis hinter einer Mülltonne erlitten, war behandelt worden und bekam jetzt eine kostenlose Fahrt zurück zu einem Crackhaus, nur weil ich meine Augen nicht offen halten konnte. Ich schüttelte den Kopf, setzte meinen Blinker und begann, das Auto zur nächsten Ausfahrt zu lenken. »Jo, wohin fährst du?« fragte er von hinten. »Ich habe dir gesagt, wohin wir nicht fahren,« erwiderte ich. »Ich fahre dich nicht umsonst quer durch die Stadt, Mann. Du kannst froh sein, dass ich nicht die Polizei rufe.« Ich griff nach meinem Handy, das in der Halterung neben mir lag, um ihm zu zeigen, dass ich es ernst meinte. »Ja,« sagte Donovan, »du kannst froh sein, dass ich nicht meinen Schuh aufmache und dich damit erdrossle.« Bevor ich blinzeln konnte, fühlte ich seine verkrusteten, schwieligen Hände, die sich um die Kopfstütze schlangen und meinen Hals umfassten. Instinktiv nahm ich eine Hand vom Lenkrad und versuchte, seinen Griff zu lösen, aber ich schaffte es nicht. Ich bekam gerade so einen Finger unter seine Handfläche, um ein kleines bisschen Platz zum Atmen zu schaffen. Panik setzte ein, als ich versuchte, diesen Kerl loszuwerden. Ich hörte seinen rauen Atem direkt hinter mir. Der Gestank seiner Hände und seines Mundes war völlig widerlich. Dieser Typ hatte mindestens eine Woche oder länger nicht geduscht. Dann fiel mir ein, wie ich ihn loswerden könnte. Ich überprüfte meine Spiegel und sah, dass ich auf diesem Teil der Autobahn allein war. Ich trat fest auf die Bremse. Ich war angeschnallt, aber Donovan hinter mir hatte nicht so viel Glück. Er flog nach vorne, knallte gegen meinen Sitz, was etwas Raum in seinem Griff schuf. Mit meiner freien Hand riss ich seine Hände weg, löste mich und steuerte das Auto auf den Seitenstreifen. Donovan erholte sich schnell und versuchte erneut, mich zu packen, aber ich ließ das nicht noch einmal passieren. Wir waren in einem Art Patt. Ich parkte das Auto, schaltete die Warnblinkanlage ein und sagte mir, »Scheiß drauf, das ist schon viel zu weit gegangen.« Ich wählte den Notruf, drückte den Anrufbutton und hielt das Telefon ans Ohr. Donovan begann durchzudrehen, machte weitere Drohungen, begann aber aus meinem Auto auszusteigen. Erst dann bemerkte ich, dass er eine Handtasche hielt, und zwar eine ziemlich schicke. Er brummelte etwas vor sich hin, schulterte seinen Rucksack und die Handtasche, stieg aus und verschwand in der kühlen Nachtluft. Er ging den Seitenstreifen hinunter, nahm die Ausfahrt und lief zurück in die Stadt. Ich hörte die Stimme der Notrufzentrale in meinem Ohr und erkannte, dass ich diesen Mistkerl nicht einfach davonkommen lassen konnte. Ich begann alles zu erzählen, was mir gerade passiert war, wo ich war und wohin er ging. Während ich die Szene beschrieb, wurde die Stimme des Dispatchers kurz ruhig, vielleicht sogar stumm geschaltet. Dann kam sie etwa eine Minute später mit neuen Informationen zurück. Sie sagte, mein Bericht stimme mit einem früheren Vorfall im selben Krankenhaus überein, bei dem ich geparkt hatte. Offenbar war dieser Donovan genau so entlassen worden, wie ich es mir gedacht hatte. Während seines Aufenthalts wurde er jedoch inkohärent und aufgebracht, und als er bemerkte, dass er nicht überwacht wurde, löste er sich von den Geräten, zog sich an und verließ das Krankenhaus. Doch nicht, bevor er eine Handtasche aus einem der Zimmer in seiner Abteilung gestohlen hatte. Die Besitzerin bemerkte bald, dass die Tasche fehlte und wandte sich an die Krankenhaussicherheitsabteilung. Die Überwachungskameras zeigten schnell, wie Donovan mit der Handtasche in der Hand aus der Vordertür des Krankenhauses spazierte. Danach begann er zu rennen, vermutlich aus Angst, erwischt zu werden. Nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, irrte er durch den Parkplatz, bis er auf mein Auto stieß. Ein Auto, das eingeschaltet war und im Leerlauf stand. Donovan dachte wahrscheinlich, er könnte mein Auto stehlen, bis er mich darin schlafen sah. Von da an schlich er sich einfach auf den Rücksitz und versteckte sich, vermutlich auch vor der Sicherheit des Krankenhauses. Wie auch immer, Donovans Nacht nahm eine schlechte Wendung, nachdem er aus meinem Auto ausgestiegen war. Ich sagte der Notrufzentrale, wo ich war und wohin er ging, und verfolgte ihn dann sogar die Ausfahrt hinunter. Ich kam keine zwei Blocks weit, bevor ein Streifenwagen heranraste, ihn mit Lichtern und Sirene stoppte und ihm Handschellen anlegte. Das Handy, das ich in seiner Hand gesehen hatte, gehörte der Frau, deren Handtasche er gestohlen hatte. Er hatte es darin gefunden und versucht herauszufinden, wie man einen Uber bestellt, für den Fall, dass ich nicht aufwachte. Es war einfach ein perfektes Versteckspiel im Moment. Ich gab den Polizisten eine Aussage, die Donovan abführten. Ich vermute, er verbrachte ein paar Wochen damit, in einer Gefängniszelle auszunüchtern. Ich muss es wahrscheinlich nicht sagen, aber denkt daran, schließt eure Autotüren ab, Leute. Das ist eine der schlimmsten Dinge, die jemals an meinem Arbeitsplatz passiert sind. Und definitiv das beängstigendste Erlebnis, das ich je hatte. Es war Nacht und ich hatte wirklich das Gefühl, in Gefahr zu sein. Alles hätte passieren können. Ich betrachte mich als glücklich, dass ich diese Nachtschichterfahrung unversehrt überstanden habe. Ich arbeite inzwischen keine Nachtschichten mehr, aber jahrelang habe ich in Wohnpflegeeinrichtungen nachts gearbeitet. Eine der unheimlichsten war eine auf Demenz spezialisierte Einrichtung mit 15 Bewohnern in verschiedenen Stadien von Demenz. Und ich war die einzige Person, die sich um alle kümmern musste. Die meisten von ihnen waren freundlich, besonders wenn man wusste, wie man mit ihnen umgeht, was ich tat. Aber es gibt etwas Unheimliches daran, 10 Stunden am Tag mit leeren, ausdruckslosen, unberechenbaren Menschen zu verbringen. Ich hatte keine Angst vor ihnen, aber es gibt ein Gefühl von Unbehagen, das bei dieser Arbeit einfach dazugehört. Gegen 3 Uhr morgens, nachdem ich eine absichtliche Runde gemacht hatte, dabei überprüft man, ob alle Bewohner sicher und wohlauf sind, hörte ich die Türklingel. Ich bekam sofort eine Gänsehaut, denn dies ist eine gesicherte Einrichtung und es war mitten in der Nacht. Ich kann euch nicht sagen, wie seltsam es ist, dass jemand zu dieser Stunde an der Tür ist. Ehrlich gesagt sollte das nicht einmal möglich sein. Ich dachte sofort, es könnte ein Kollege sein, der vorbeikam, um mir etwas zu bringen. Und das beruhigte meine Nerven sofort. Ich schaute aus dem Fenster und da war niemand. Ich schüttelte es ab, als wäre es eine Art Halluzination. Denn was hätte es sonst sein können? Jemand, der mitten in der Nacht in einem Altenheim Klingelstreich spielt? Sehr unwahrscheinlich, besonders in dieser Nachbarschaft. Ich grübelte darüber nach, während ich zurück in den Gemeinschaftsraum ging und meine Arbeit wieder aufnahm. Ich hörte die Klingel erneut, aber vielleicht spielte mir mein Kopf auch nur einen Streich. Ich versuchte, dem Ganzen keine weitere Aufmerksamkeit zu schenken. 10 Minuten später klingelte es wieder. Jetzt hatte ich wirklich Angst. Es war ein klarer, deutlicher Klang. Ich ging zum Fenster und schaute erneut. Wieder niemand. Aber ich bemerkte ein seltsames Auto, das jetzt auf der anderen Straßenseite geparkt war. Ich machte ein Foto davon, nur für den Fall, und ging zurück zu meiner Station. Dort spielte ich ein Kartenspiel mit einer reizenden, aber sehr dementen Dame. Ich setzte mich hin und sie sah mich an und fragte, was wollte der Herr, Liebes? Er sah aus, als hätte er eine schlimme Nacht gehabt und bräuchte eine Tasse Kaffee. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter, aber ich schüttelte es ab, weil Halluzinationen bei Menschen mit Demenz häufig sind und diese Dame war besonders anfällig dafür, nicht orientiert zu sein, weder zeitlich noch räumlich. Wir spielten weiter unser kleines Spiel, aber sie warf immer wieder lange Blicke über meine Schulter in den Flur. Das waren definitiv einige der gruseligsten Momente meines Lebens. Ich wollte mich so sehr umdrehen, aber ich wusste, dass dort niemand sein würde. Oder ich hoffte zumindest darauf. Die Klingel läutete wieder, weniger als 5 Minuten später. Dieses Mal war ich völlig außer mir. Ein weiterer meiner Bewohner war inzwischen aufgestanden und lief im Flur auf und ab, während er mit einem unsichtbaren Pinsel malte, um sich zu beschäftigen. Auf dem Weg zum Fenster ging ich an ihm vorbei, und er drehte sich zu mir um und sagte, »Mach die Tür nicht alleine auf, er könnte dich verletzen.« Mein Blut gefror in meinen Adern. »Was hast du gesagt?« fragte ich. »Mach die Tür nicht auf, ein wilder Mann könnte dir wehtun«, erklärte er mir ganz klar. »Weißt du, wer das ist?« fragte ich weiter. Er schüttelte nur den Kopf und ging zurück zu seiner imaginären Malerei. Ich war so verängstigt, dass ich fast weinte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war eine 23-jährige Frau, allein verantwortlich für 15 Menschen mit unterschiedlichen Demenzstadien, und die verdammte Türklingel läutete mitten in der Nacht. Es war ein Wochenende, also ging meine Bereitschaftsleitung nicht ans Telefon. Sie tat das nie an Wochenenden. Das entspricht in keiner Weise den Standards der Branche. Aber welche Optionen hatte ich? Eine Beschwerde einreichen, während ich gerade ermordet werde. Ich schlich den Flur entlang, so leise und unauffällig wie möglich. Es gab überall Fenster. Und ich versuchte, mich nicht zu verraten, während ich mich der Eingangstür näherte. Ich schaute aus dem Fenster und sah wieder dasselbe Auto wie zuvor. Und als ich mich umschaute, sah ich einen Schatten, der sich vor der Tür bewegte. Eine Person trat um die Ecke und sah direkt in das verdammte Fenster, direkt in meine Augen. Ich schrie. Meine Bewohner begannen zu schreien. Ich war völlig außer mir und der Mann rannte einfach weg. Ich rief die Polizei und schließlich kamen sie. Es war das reinste Chaos. 15 Bewohner, die durch den Lärm geweckt wurden, 2 Polizisten, die jetzt in ihrem Raum waren und meine Bereitschaftsleitung, die immer noch nicht ans Telefon ging. Ich hatte Mühe, mit der ganzen Situation fertig zu werden. Warum hatte dieser Mann die Türklingel geläutet? Noch schlimmer, warum war er um das Gebäude geschlichen? Es fühlte sich wie eine Art seltsames Manöver an und ich konnte einfach nicht herausfinden, warum. Wer würde sich ein Altenheim mit dementen Menschen als Ziel aussuchen? Schließlich, nach vielen Tassen Tee und 2 Dosen PRN-Medikamenten für die herausfordernderen Bewohner, beruhigte sich die Situation größtenteils. Es war jetzt 7 Uhr morgens und die Ablösungsschicht kam, eine Krankenschwester und eine Pflegekraft. Ich war unendlich dankbar, noch am Leben zu sein, zusammen mit den anderen. Ich erzählte ihnen, was passiert war, und sie sagten mir, dass es in der Straße weiter unten ein Haus gab, in das eingebrochen worden war. Eine Frau wurde in ihrem Bett von einem Drogensüchtigen angegriffen, der ihr Haus auf der Suche nach Drogen durchwühlte. Er kam durch ein Fenster, sprang auf sie, während sie schlief, fesselte sie und drehte das gesamte Haus auf den Kopf. Innerlich erlitt ich einen Zusammenbruch, denn wir hatten Medikamente im Schrank und im Medikamentenraum, starke Medikamente wie Morphin, Methadon, Fentanyl und mehr. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, ob er gezielt nach unserer Einrichtung gesucht hatte, aber stattdessen die nächstbeste Option gewählt hatte, weil er verzweifelt war. Mein Arbeitsplatz war ein Segen. 15 Menschen, die nicht wussten, wer sie waren, und ein junges Mädchen, das alles zusammenhielt. Hätte er es ins Gebäude geschafft, wäre es ein wahr gewordener Traum für ihn gewesen. Gott sei Dank kam es nicht dazu und er schaffte es nicht über das Eingangstor hinaus. Zur Information, die Einrichtung war ein altes, umgebautes Internat in einem gentrifizierten Gebiet mit vielen alten Häusern von Ärzten in der Nähe. Es war leicht, das Gebäude, in dem ich arbeitete, mit einem gewöhnlichen Wohnhaus zu verwechseln. Aber ein Teil von mir glaubt, dass er genau wusste, was er tat, dass wir so etwas wie der Drogentresor des Blocks waren. Vielleicht bekam er kalte Füße, als er jemanden in einer Uniform sah. Ich habe diesen Job nicht lange nach dem Vorfall gekündigt, weil sie sich weigerten, eine zweite Person für die Nachtschichten einzustellen, obwohl die Einrichtung eindeutig unterbesetzt war und dies nicht den Best-Practice-Richtlinien entsprach. Nie wieder werde ich zulassen, dass mir so etwas passiert. Ein Jahr bevor Covid zuschlug, wurde ich in einem Callcenter mitten in der Innenstadt eingestellt. Wir nahmen Anrufe für ein Pannenhilfeunternehmen entgegen, dessen Namen ich hier nicht nennen werde. Ehrlich gesagt, als ich das letzte Mal nach ihnen gesucht habe, konnte ich nicht einmal eine Website finden. Vielleicht sind sie inzwischen gar nicht mehr im Geschäft. Aufgrund der Art unseres Unternehmens war unser Büro rund um die Uhr in Betrieb. Es war kein großes, privates Callcenter, sondern nur eine ebenerdige Eckeinheit in einem kommerziellen Bürokomplex. Wir teilten uns das Gebäude mit 10 oder 12 anderen Geschäften, die alle zu normalen Zeiten betrieben wurden. Um 17 Uhr war der gesamte Parkplatz leer und das einzige Licht kam von unserem Büro. Es gab kein Schild, nur eine Tastatur an der Tür für den 24-Stunden-Zugang. Wir wechselten die Schichten um 16 Uhr, Mitternacht und 19 Uhr morgens, meist in Zweierteams, manchmal zu dritt oder viert an Feiertagswochenenden. Die Nachtschicht wurde normalerweise von einem Kollegen namens Benji übernommen, aber an Feiertagswochenenden arbeiteten wir zu zweit von Mitternacht bis 9 Uhr. So waren wir also da, ich glaube, es war das Labor-Day-Wochenende, und Benji und ich übernahmen die Nachtschicht von Freitag auf Samstag. Ich hatte nichts gegen diese Schichten, weil ich es liebte, mit Benji zu arbeiten. Er war etwas älter als ich und hatte einige der verrücktesten Geschichten, die ich je gehört habe. Er war in der Innenstadt aufgewachsen, früher ein bisschen kriminell, hatte sich aber gereinigt und wollte ins Musikgeschäft einsteigen. Ich war in Zeichnen und Illustration interessiert und er schaute sich gerne an, woran ich gerade arbeitete. Wir hingen einfach zusammen ab und unterhielten uns, bis die Sonne aufging. Manchmal machten wir uns sogar über die Anrufer lustig, wenn sie Spam-Anrufe machten oder die Leitung blockierten. Eines Nachts bestellten wir Pizza von Domino's, teilten uns eine Pizza und einige Cheese-Sticks, eine legendäre Mahlzeit für ein paar Callcenter-Typen. Ich wusste damals noch nicht, dass ich langsam laktoseintolerant wurde, also sorgten all der Käse und die Butter für totale Turbulenzen in meinem Magen und Darm. Wir aßen gegen Mitternacht, redeten und arbeiteten bis etwa 1.30 Uhr morgens. Dann fühlte ich das erste Rumoren in meinem Bauch. Bis 2 Uhr wusste ich, dass bald etwas passieren würde, oben oder unten. Ich informierte Benji, damit er die Telefonleitung übernehmen konnte, und schlich mich aus dem Büro, das nur eine einzige Eingangstür hatte. Es gab keinen Hinterausgang, nur ein großes Fenster auf der Rückseite. Im Nachhinein betrachtet wirkte das Büro fast illegal. Vieles an unserem Betrieb war einfach nur zwielichtig. Da es so viele Büros gab, teilten wir uns ein einziges Paar Toiletten, die sich außerhalb des Gebäudes befanden. Jeder Mitarbeiter hatte einen Schlüssel für die Toiletten. Sie lagen etwa 40 Meter entfernt um die Ecke und waren in einer kleinen Nische im Erdgeschoss versteckt, um sie vor der Öffentlichkeit zu schützen. Ich betrat das Badezimmer und kämpfte mit meinen Verdauungsproblemen. Als ich mich danach im Spiegel ansah, hörte ich, wie jemand gegen die Tür drückte. Ich lachte und rief etwas heraus, weil ich dachte, dass Benji nur mit mir scherzte. Keine Antwort, nur ein paar harte Schläge gegen das Metall. Komisch, aber ich war lange genug drin, also dachte ich wieder, es sei nur ein Witz. Ich öffnete die Tür. Niemand war da. Ich trat hinaus, ging den Flur entlang, aber anstatt zurück ins Büro zu gehen, bog ich links ab und betrat einen kleinen Hinterhofparkplatz, wo sich auch die Müllcontainer befanden. Als ich ins Freie trat, hörte ich Schritte, die auf dem Asphalt auf mich zurannten. Jetzt wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich drehte mich um und rannte zurück zum Büro. Ich sprintete los, stolperte fast und schaffte es gerade noch, mich am Türgriff festzuhalten. Ich tippte den Zugangscode ein und machte einen Fehler. Die Tür blinkte rot. Ich musste 5 Sekunden warten, um es erneut zu versuchen. Alles, was ich hören konnte, war mein Herzschlag, mein Atem und die schlurfenden Schritte da draußen in der Dunkelheit. Ich rüttelte am Griff und schrie nach Benji. Ich hämmerte gegen die Tür und mir wurde bewusst, dass ich jetzt derjenige war, der von außen beängstigend wirkte. Benji schaute über seine Schulter, während er am Telefon war. Ich sah, wie er das Gespräch auf Halten setzte, sich von seinem Stuhl erhob und zur Tür eilte. Er öffnete sie. Ich stolperte hinein und er knallte sie wieder zu. Atemlos erzählte ich ihm, was passiert war. Ich erwartete, dass er ausrasten, die Tür verriegeln und mich die Polizei rufen lassen würde. Aber nein. Das Gegenteil war der Fall. Er krempelte seine Ärmel hoch und trat hinaus in die kühle Nachtluft. Die Gestalt, die herumlungerte, war am Ende des Gebäudes, wo es zur Toilette ging. Sie war barfuß, drogenabhängig, ein typischer Obdachloser in unserer Stadt. Ich beobachtete, wie Benji sich dem Mann gegenüberstellte und ihm unmissverständlich klar machte, dass er verschwinden sollte. Der Kerl zog sich zurück und rannte davon. Was ich für einen Serienkiller gehalten hatte, erkannte Benji sofort als einen Junkie. Ich war dankbar, ihn an meiner Seite zu haben. Während unserer Zeit dort erlebten wir viele verrückte Dinge. Bewaffnete Raubüberfälle, Schussverletzungen bei Notrufen und sogar einen Fall, in dem wir jemandem halfen, aus einer Sekte zu fliehen. Ich habe diese Geschichten nie online erzählt. Aber falls jemand interessiert ist, lasst es mich wissen, indem ihr einen Kommentar hinterlasst.